Rückblick-Podcast und damit moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1912, der SVM-Podcast. Neben mir an meiner Seite der leider für solche Veranstaltungen viel zu gut informierte Lukas, hallo.
Hallo Tobi, Entschuldigung.
An dieser Stelle schon mal. Also Lukas hat sich halt gewünscht, dass wir
Fall höher aufgebaut.
Dass wir das Jahr 2023 beziehungsweise die zweite Jahreshälfte noch mal ein wenig aufrollen. Ich ehrlich gesagt habe persönlich gar nicht so das Interesse zurückzugucken in dieses Jahr, aber wir machen das hier, was den Sport wir angeht, trotzdem nochmal.
Ja.
Und das Problem an solchen Dingern ist immer, Lukas erinnert sich genau, wir könnten jetzt auch gerade noch den Hinrundenrückblick für 2004 aufnehmen. Lukas wüsste jedes einzelne Tor noch. Das ist immer so das Problem. Und ich sitze hier immer neben und denke, hoffentlich sagt er irgendwie Stichworte, die mich daran erinnern lassen, wie das Spiel gelaufen ist. Wir gucken mal, wie es heute wieder läuft. Hat ja die letzten Jahre auch eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Ja, also immer, wenn wir den Hinrundenrückblick aufnehmen, also nicht, wenn es schlecht läuft, so kennt man uns ja. Also dann, wir reden nur über die Sachen, die gut sind.
Ja.
Also von daher. Ja. Letzte Saison haben wir keinen Hinrundenrückblick gemacht. Ist mir gar
nicht bewusst gewesen, aber sonst haben wir eigentlich immer einen gemacht, oder?
Ja, ich glaube, letztes Jahr haben wir dann, als wir den Podcast mit Stefan Krämer aufgenommen haben, da haben wir gesagt, ja komm, haben wir das quasi mit abgefrühstückt und brauchen nicht mehr auf die Hinrunde zurückgucken.
Das habe ich dieses Jahr auch versucht mit Adrian, aber du hast ja nicht locker gelassen und gesagt, wir machen jetzt trotzdem noch was. Oder? Ja. Okay, jetzt sitzen wir hier.
Ja, da wir es ja letztes Mal nicht gemacht haben, machen wir es jetzt wieder. Und wir sind ja in dem Podcast mit Adrian Alipur an dieser Stelle nochmal schönen Gruß und vielen Dank. Für dieses
und gute coole Interview.
Offensichtlich ja ein bisschen erkrankt. Und gute Besserung, genau, stimmt, wie man so gehört hat. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat der SV Meppen gerade 2-0 verloren gegen den Wuppertaler SV. Hast du das Spiel gesehen zufällig?
Natürlich nicht.
Okay, ja, war es auch nicht viel verpasst. Die erste Halbzeit war sehr mies, die zweite Halbzeit war ein bisschen weniger mies. Aber auch okay, ein bisschen hart natürlich. Also die erste Halbzeit war wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Das muss man einfach mal sagen. Hat mich so ein bisschen an Rödinghausen noch ein bisschen erinnert. Die zweite Halbzeit war schon okay. Also war man auf einem Niveau, würde ich fast sagen. Aber viele Chancen haben wir sich nicht herausgespielt. Wobei man ein Tor heute machen müssen. Aber insgesamt, naja.
Zum Glück haben wir noch eine Woche Vorbereitung vor uns.
Genau. Und wenn sich keiner verletzt hat, wird es wohl ein guter Test gewesen sein. Und das hoffe ich jetzt mal.
Keiner ist kaputt. Ist gut gelaufen.
Ja, ich meine, ob du jetzt 2-0 verlierst, 2-0 gewinnst oder so, das bringt ja dann im ersten Spiel gegen in der Rückrunde oder in diesem Jahr, das ist ja das zweite Spiel der Rückrunde und auch das erste Spiel erst gegen Holstein Kiel 2. Es ist alles verrückt in dieser Liga. Regionalliga Nord, man muss sie einfach lieben, man weiß.
Theoretisch ist das erste Spiel der Rückrunde, weil wir noch keins gespielt haben in der Rückrunde.
Doch, gegen Drochtersen-Assel haben wir schon gespielt, 3-3. Das war aber noch letztes Jahr. Deswegen, ist ja in der Bundesliga auch so. Also da ist die Rückrunde ja, glaube ich, auch schon angefangen. Oder ist jetzt noch Hinrunde? Ich weiß es nicht genau. Es ist alles ein bisschen
komisch. Es ist Spieltag.
Genau, es ist wieder Spieltag. Aber auch, wie in unserem Podcast mit Adrian ja auch so ein bisschen schon, ja, vorher prophezeit, da könnte sich noch was tun, dass wir, dass das Spiel verlegt, oder dass noch ein Spiel sozusagen vor regulärem Start passiert. Und das ist jetzt so, 2 sogar, Holstein Kiel und Bremer SV. Beide noch vor dem offiziellen 2024 Start, aber gut, egal. Und das Oldenburg-Spiel auch nochmal verlegt worden auf Wunsch der Polizei, aber in der Regionalliga.
Kann man nächste Woche schon frieren.
In der Regionalliga Nord ist alles möglich. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wird jeder für sich selber beurteilen können. Und kommen wir zum Thema, genau, Hinrundenrückblick 2023, 2024 habe ich es einfach mal so genannt. Und ja, wie ihr das vielleicht aus unseren anderen Rückrunden und Hinrundenrückblicken so kennt, habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein bisschen positive Spiele, negative Spiele, verteilt auf Heim- und Auswärtsspiel, so, da kann man dann ein bisschen was reden. Ich habe auch nochmal so positive und negative Besonderheiten aufgeschrieben. Schauen wir mal.
Wir sitzen hier vor drei Zetteln, ihr werdet es nicht glauben. Wir gucken mal, was so passiert.
Und über die Spieler reden wir auch, was die Hälfte dieser Zettel.
Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird.
Was wird. Genau. Ich weiß immer nicht ganz genau, ob wir beim letzten Mal oder die letzten Male immer mit den Besonderheiten angefangen sind oder mit den besonderen Spielen, aber wir fangen jetzt mal mit den besonderen Spielen an. So. Natürlich, wie wir so sind, fangen wir positiv an. Meine positiven Heimspiele, ich habe es mir geschickt gemacht, ich habe einfach Landespokal aufgeschrieben. Dann kann ich nämlich 2 Heimspiele mit reinnehmen.
Frecher Hund.
Ganz frech, ja. Und das war das 7-6 gegen den SSV Jeddelo 2 und das 8-7 gegen SV Drochtersen-Assel.
Wobei mir ehrlich gesagt da gar nicht so schwer fällt, auch zu sagen, dass das Jeddelo-Spiel für mich noch viel besonderer ist.
Echt? Okay.
Denn es war das Spiel, das Jeddelo-Spiel war das Spiel nach Jeddelo. Und
das, wie man so schön sagt, vor Jeddelo ist nach Jeddelo. Das ist ja so eine bekannte Fußballweisheit.
In dem Augenblick war es eine sehr kurze Zeitspanne auf jeden Fall. Und nachdem wir vorher charmant auf die Nase gekriegt haben und den Ernstfall erprobt haben, eine sehr schöne Folge, die ihr euch gerne auch nochmal anhören könnt, haben wir es trotzdem geschafft, Jeddelo auch beim zweiten Aufeinandertreffen platt zu machen.
Und, also souverän, wie man so schön sagt.
Souverän, nichts konnte uns aufhalten und deswegen ist das Spiel für mich im Prinzip noch besonderer.
Okay,
so, ja. Weil das halt der komplette Wendepunkt in der Saison war.
Mhm. Also ich mag ja immer Spiele, man hätte ja auch so andere Spiele nehmen können, so ich sag mal Hannover 2, wo wir 5-2 gewonnen haben, das war ja dann ein Spiel. Oder hier Kiel 4-0 gewonnen, das sind ja also Spiele, da hat man tatsächlich ja auch mal zu null gewonnen und souverän gewonnen und es war ein Spiel, wo man nicht bis zum Schluss zittern musste, aber solche Spiele haben es ja dann auch irgendwie in sich, so weißt du, wenn du bis zum Schluss zittern musst und dann ist dich jetzt, also erstmal bis zur 80. Minute oder 85. Minute, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber souverän 2-0 führst so und dann auf einmal das Spiel nochmal aus der Hand gibst, dich dann in das Elfmeterschießen nochmal reinzitterst, weil ja dann auf einmal die Jeddeloa auch nochmal besser waren und hätten Tore machen können. Also ja, das sind so Sachen, die lassen mich, ja, dieses Spiel, die Gänsehaut, die ich so verspürt habe in diesem Spiel und auch in dem Dorotas-Nase-Spiel, da eigentlich noch mehr. Da konnte ich aber das Elfmeterschießen mir nicht angucken, weil ich war einfach körperlich und geistig gebrochen durch den Schiedsrichter dann in dem Fall, aber eher. Aber ja, das sind halt so Spiele, die machen halt Spaß.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Wenn man sie
also
gewinnt.
Muss man auch fair und ehrlich sein. Klar, macht halt so ein Schützenfest auch mal Spaß, wenn das so ein entspannter Nachmittag ist.
Ja.
Aber letzten Endes so ein bisschen Bock auf Fiebern haben wir doch alle. Und
ja,
dann ist so
das ist
knappes Fußball. Ding immer irgendwie noch geiler.
Ja.
So ein dreckiger Sieg ist mir manchmal auch lieber als so souveräner 20-0 Kick.
Ja. Vor allem, und dieses Spiel hat sich ja lange Zeit so, oder beide Spiele haben sich ja souverän angefühlt und wurden dann doch noch knapp. Und halt, ja, Elfmeterschießen ist ja auch immer eine besondere Sache. Deswegen, also das würde ich sagen, sind so meine Lieblingsheimspiele und so. Und du hast ja gesagt, Jeddelo, für dich noch ein bisschen Quäntchen mehr als ja als Drochtersen-Assel. Bei mir hat Drochtersen-Assel noch ein bisschen den etwas höheren Peak. Aber gut. Ja, ich habe noch Honorable Mention diesmal auch mehr aufgeschrieben. Also jeder Hintergrundrückblick ist auch immer eine Nuance anders als die anderen. Ich habe da noch das Drochtersen-Assel-Spiel aufgeschrieben, das 1-0, das erste Spiel, da habe ich noch den Fanmarsch positiv in Erinnerung und halt noch das WDSF-Traumtor. Das ist natürlich auch so ein Ding, auch mit viel Zittern dann. Aber ja, nach der 8-0-Klatsche in Rödinghausen, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben, kommst du dann gegen einen, damals dachte man noch, Drochtersen-Assel auch wohl ein Favorit für oben. hat sich dann ja lange Zeit nicht angedeutet, aber mal schauen, wie es am Ende der Saison wird. Ja, dann kommst du halt quasi mit dem Traum 1-0 Einstand ins Spiel, aber halt, ne, dieser Fanmarsch vorher, dieser ganze Zusammenhalt im Emsland, wie man ihn so gespürt hat, das geht natürlich auch unter die Haut und auch deswegen liegt man ja diesen Sport, ist ja eine Regionalliga einzigartig, ein Verein wie der SV Meppen, muss man ja einfach mal so sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja sowas jemals denkbar war in der Regionalliga Nord und sein wird, von daher.
Ja, ich glaube, da kann man auch tatsächlich nochmal auf das zurückgreifen, was Adrian in unserem Gespräch gesagt hat oder so. Das ist hier schon das Ding für alle in der Regionalliga Nord. Ne? Nach Meppen kommen ist für jede Mannschaft hier die große Besonderheit. Gegen Meppen spielen ist die große Besonderheit. Und solche Momente, wie auch der Fanmarsch, die beweisen das dann umso mehr, dass hier das Ganze nochmal anders gelebt wird, dass hier auch in den Jahren dritte Liga eine extreme Fankultur wieder entstanden ist, die jetzt auch gerade versucht, den Verein durch diese schwere Zeit zu tragen und wieder nach oben zu hieven, um dann doch wieder in Glanze zu erstrahlen.
Genau. Ja. Und das zweite Honorable, die zweite Honorable-Menschen habe ich noch Blau-Weiß-Lohne. Für mich auch noch so, also was so der Landespokal war, das ist Blau-Weiß-Lohne im Ligabetrieb gewesen. 2 rote Karten, 2-0 geführt oder 2-1 geführt, lange Zeit, glaube ich, da müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, habe ich jetzt gerade auch nicht hundertprozentig parat. Aber dann kriegst du mit 9 Mann quasi noch den Ausgleich in der 84. Minute und Daniel Wenke in der 92., 93. Minute dann mit dem, also wirklich erlösenden 3-2. Man sagt ja immer, da fällt ja mein Stein vom Herzen, aber ich meine, dieses Spiel kann man sinnbildlich dafür in den Duden schreiben für dieses Sprichwort, weil einfach unfassbar, wenn du, ja, aufs Tor anrennst, es dann nicht schaffst, die Erlösung zu kriegen. Und ich glaube, 2-1 war es übrigens auch, nicht 2-0. Ich glaube, da bin ich 2-0 geführt, aber ist ja auch wurscht. Ja, der Torwart, der dann den Tag seines Lebens hat und dann aber, ja, zum Schluss wirst du dann doch hinkriegen, das Spiel zu gewinnen, weil dann wäre die Presse wieder auch sehr negativ gewesen, weil dann hätte die Überschrift natürlich geheißen, ja, gegen 9 Mann schafft Meppen es nicht zu gewinnen. Das ist ja blamabel, blablablub, aber so haben wir gewonnen und ja, auch so ein Spiel, wo du aus dem Stadion gehst, wieder 5 Jahre älter geworden bist, aber
ja, allein auch in dieser Saison nice. Sind wir beide 120 geworden.
Ne? Ja, ja, und es ist noch Hinrunde, also ja, es ist Hinrunde, quasi ja. Hinrunde, Rückrunde, wie auch immer, also. Ja, aber das war positiv. Hast du noch sonst ein Spiel, was dir so spontan einfällt? Also das sind schon die Spiele. Aber ja, negativ bei Heim. Wir haben ja zu Hause ein Heimspiel verloren. Da fällt die Wahl dann nicht besonders schwer, sich ein Heimspiel zu überlegen. Und das ist das 0-1 gegen den Bremer SV. Oh, ja. Aus mehreren Hinsichten. Also
ja, das war dann halt auch mal bei dem ganzen Positiven, was du diese Saison miterlebt hast, wirklich so dieser richtige Dämpfer, ja. Den Boden der Tatsachen wieder erlangt, weil das war wirklich nix und das ist noch beschönigt. Ja. ein sehr, sehr deprimierendes Spiel, wo du auch gedacht hast, ja gut, dann die Regionalliga, zumindest die Kartenpreise etwas günstiger.
Tristesse, genau. Ja, ich kann mich trotzdem auch noch erinnern, dass wir da, glaube ich, obwohl genau, schlechte Spiele auch gemacht haben, besser waren und so und dann kriegst du halt ja das 0-1. Rein und die Bremer, die sich dann freuen vor unserem Ultra-Block, fragst du dich aus, okay, das ist ja auch eine Tradition fast schon geworden, die sich durchgezogen hat. Beim Landespokal waren ja auch die Spieler von Drochtersen, Assel und Jedlo auch, ja, ich will jetzt kein böses Wort sagen, aber jeder weiß wohl, was ich meine. Aber der Bremer SV hat da nochmal eine Schippe draufgelegt, die ja zum Jubeln eigentlich zu uns zurückgegangen sind, sich dann aber nochmal überlegt haben, ja, warte mal, wir können ja auch noch provozieren. Und naja, die Quittung haben sie sozusagen im Ligabetrieb bekommen, da waren sie ja noch ganz gut gestartet, sind aber jetzt runtergereicht worden und naja, Karma sozusagen hat zurückgeschlagen in dem Fall. Auch wenn das jetzt unsere einzige Heimniederlage. Aber trotzdem, ja, das hat so ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Und ja, deswegen das negative Spiel dieser Saison. Ja, auswärts positiv. Ne? Habe ich mir überlegt, gab es ja doch ein paar Spiele, die ganz gut waren.
Du hast insgesamt ja viele von live verfolgt auch,
muss richtig, man sagen. Richtig, genau. Ne? Ja, ja, ja. Deswegen live habe ich auf jeden Fall auch positiv und negativ aufgeschrieben. Die Spiele, die ich dann im Stream gesehen habe, das ist ja immer noch ein bisschen anders zu bewerten emotional. Deswegen habe ich auswärts jetzt erstmal genommen das 0-3 gegen Teutonia Ottensen. Weil das, ja, schon ein starkes Spiel war, über 90 Minuten, muss man einfach sagen, waren wir da wirklich sehr, sehr gut, hatten auch ein bisschen Glück vom Spielverlauf her, das ist natürlich auch wahr, weil Drochtersen ist schon Ottensen gut gestartet ist, aber ja, wir dann sozusagen zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht haben und so bleibt dann ein 3-0 gegen die direkten Konkurrenten Ottensen, die ja jetzt auch in der Winterpause nochmal personell nachgelegt haben, eine der wenigen Mannschaften jemals in der Regionalliga Nord, würde ich mal tippen, die Ablöse gezahlt haben und dann halt von Norderstedt jemanden verpflichtet haben. Aber gut, in Ottensen ist sowieso immer ein bisschen anders. Und ja, von daher war das schon ein starkes Ding und ein starkes Spiel und fand
ja,
ich gut.
Ja.
Fand ich sehr gut. Ich hatte auch noch überlegt, vielleicht St. Pauli zu nehmen. St. Pauli 2, wo wir 3-2 gewonnen haben, nach 3-0-Führung. Auch wieder so ein Spiel, was ja dieses 3-2-Ergebnis, was sich so ein bisschen bei uns durch die Saison zieht. nicht nur bei der ersten, sondern auch bei der zweiten. aber ich fand dann Ottensen hat noch ein bisschen höher einzuwerten, weil es auch cool war, wie der ganze Block dann auch die Mannschaft unterstützt hat, war in St. Pauli natürlich auch so. Oder es war in Norderstedt, wo wir gegen St. Pauli gespielt haben, weil die spielen in Norderstedt, aber ich fand Ottensen noch ein bisschen höher einzuschätzen. Du hast ja kein Auswärtsspiel, glaube ich, im Stadion gesehen.
Nee, leider nicht.
Aber gut, was heißt leider? Ganz ehrlich muss man auch sagen, die Gästebedingungen in der Regionalliga fällt einem ja natürlich immer als allererstes Jedlo ein, wo du da gefühlt im Knast sitzt bei dem Zaun. Deswegen ist es auch nicht so schön, weil da auch manchmal nicht alles befestigt ist. Da kannst du schlecht stehen, von Sitzen ganz zu schweigen. Und dann ist das natürlich auch immer so eine Sache. Aber ja, deswegen. Aber hast du sonst am Fernseher denn oder am
Stream? Ich habe einiges zumindest im Stream verfolgen können. Tatsächlich muss ich auch sagen.
Was du mitgenommen hat, das meinte ich. Dass du viel gesehen hast, weiß ich ja wohl, aber ob dich was besonders mitgenommen hat. Wie gesagt, am Stream ist es immer schwierig, Emotionen so zu greifen. Eben.
Ja, genau. Das Problem ist ja auch einfach, muss man auch fair und ehrlich sein, den Stream, den wir da bekommen, Der nimmt einen natürlich nicht so mit. Also genau. das Einfangen der Atmosphäre ist schon immer schwierig, diese Sport total.
Das war in der Drinliga anders.
Genau.
Wenn dann auch Markus Höhner auch noch kommentiert hat, konnte man immer alles mitnehmen.
Ja, die Kommentatoren, liebe Grüße. Aller Ehre wert, dass jeder sich absolut da hinsetzt und das macht. Ja,
das will ich gar nicht sagen.
Keine Frage. Ist natürlich für den Auswärtsfan häufig trotzdem schwierig zuzuhören.
Ja.
Muss man auch fair und ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz unbedingt weitermachen. Wichtige Arbeit, denn ohne Kommentar wäre es wahrscheinlich noch schleppender, als es so ist. Insgesamt, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du es im Stream verfolgst, mehr nüchtern betrachtet.
Ja.
Muss man einfach so sagen.
Richtig. Deswegen,
das reißt einen insgesamt dann einfach nicht so mit. Also da brauche ich schon die Wucht des Stadions jetzt hier.
Ja, ich habe mir jetzt auch über Menschen jetzt zu positiv nichts aufgeschrieben. Vielleicht noch in Anführungsstrichen komme ich dazu, bevor ich zum Negativen komme. Vielleicht Honorable Mention, der die 2-1 Niederlage gegen Jeddelo. Kann man vielleicht auch als positiv einsehen, weil ein Ernst Middendorf sich da überlegt hat, dass er nicht mehr der Richtige ist für diese Position. Nennen. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Adrian hat ja auch viel Positives über ihn gesagt. Alles ist wahrscheinlich auch schon gesagt, aber ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben, weil ich glaube halt die Entwicklung, die der SV Meppen genommen hat, auch zu einem sehr, sehr großen Teil Adrian Alipo zuschreiben ist, und von daher würde ich dies auch als honorable mention vielleicht auch noch positiv nehmen, auch wenn wir da 2-1 verloren haben, und das ist auch sehr unglücklich, muss man
einfach mal sagen. Ja, also es ist mit Sicherheit unserem neuen Trainer und vor allen Dingen auch dem gesamten Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft dann zuzuordnen.
Ja.
Das wird ihm mit Sicherheit wesentlich leichter gefallen sein als einem Ernst Middendorf, der dann doch so, ich sag mal, über den Dingen schwebte und Adrian doch so einer aus der Mitte der Mannschaft heraus ist.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Genau, komme zu dem negativen Punkt. Also, wenn wir verlieren, dann war es ja doch immer deftig. Die einzige deftige Niederlage.
Aber deftig ja jetzt nicht im Sinne von, ist 8-0 ausgegangen, sondern davon, dass du schon gesagt hast. 4-1,
4-2 und 2-0 zum Beispiel.
Ja gut, aber es ist schon halt immer irgendwie zumindest auch so gewesen, dass du gesagt hast, hier sehen wir gerade überhaupt kein Land. Das ist halt eher so, was ich dann unter deftig
verstehen würde
in dem Moment. Dass du dieser Totaleinbruch der Leistung manchmal auf dem Platz hattest, wo du gedacht hast, was ist hier los?
Ja, genau. Ja, ich habe VfB Oldenburg aufgeschrieben. Und vielleicht auch noch ein Punkt, wo die Mannschaft noch nicht so reif war, wie sie vielleicht jetzt schon ist. Und da konnte man das doch sehen, dass sehr abgewichste Oldenburger mit uns so ein bisschen Katz und Maus spielen konnten. Und das ist in einem Derby natürlich immer noch eine schwierige Sache zu ertragen. Und ich war zum Beispiel nicht in Lübeck. Von daher kann ich dann auch dazu sagen, dass ich Lübeck halt da nicht reingenommen habe, weil ich das dann auch im Stream verfolgt habe. Aber Oldenburg war ich im Stadion und ja, wie immer gegen Oldenburg sind diese Spiele immer sehr schlecht für den SV Meppen. Und die Art und Weise, wie man da verloren hat, auch wenn es nur 2-0 war, wenn man sich jetzt nicht hundertprozentig mehr dran erinnert, dann wird man sagen, ja komm, so schlimm kann es ja vielleicht gar nicht gewesen sein. Aber es stand ja auch schon zur Halbzeit 2-0, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und da hat man sich halt wie eine Schülermannschaft angestellt und deswegen, das fand ich dann schon, krass. So. Und dann halt auch noch in Oldenburg, das ist halt immer schwierig. Und Oldenburg ist auch immer negativ, dieses Stadion, auf einer Müllhalde sozusagen, aufgestellt. Ich weiß gar nicht, ob Flutlicht da war, dieses mobile Flutlicht, aber ich glaube nur für die dritte Liga. Und sehr weit weg vom Spielfeld und das finde ich ja immer ziemlich blöd, unabhängig jetzt von Oldenburg natürlich, es gibt einen anderen Stadion auch, wo das schwierig ist und das Gesamtpaket, es hätte so gut sein können, es war aber sehr negativ und deswegen halt mein Spiel, was ich jetzt eher als negativ einsehen würde. Ich hatte auch Havelse noch überlegt, wo wir da 4-2 verloren haben, eine Niederlage gegen Oldenburg tut immer mehr weh, mal höher einzuwerfen als gegen
Havelse. Ist der Brass ein wenig größer.
Ja, richtig, genau. Auch wenn in Havelse Julius Düker getroffen hat und das ja schon was aus Meppen in der Zeit selten gesehen hat und dann auch noch gegen uns. Und
da kann das plötzlich.
Auf einmal, genau. Aber habe ich dann trotzdem rausgelassen, weil, Gut, positive und negative Besonderheiten habe ich jetzt ein bisschen überlegt, was kann man da sagen? Und können wir mal ein bisschen drüber diskutieren.
Ich glaube, es gibt halt im Prinzip, also die größte Besonderheit, die hast du auch bei positiv direkt unter einstehen, das ist der Trainerwechsel, der stattgefunden hat. Negativ ist mit Sicherheit trotzdem daran, wie es stattgefunden hat, muss man ganz ehrlich und fair bleiben.
Das stimmt.
Positiv ist, was daraus gewachsen ist und deswegen steht es durchaus richtig bei positiv, denn das war für die Mannschaft und für den ganzen Verein und auch, glaube ich, für die Fans balsam für die Seele. Und ja, jetzt auch mit der Draufsicht von ein paar Monate später vollkommen richtig und es läuft.
Es läuft, ja, genau. Hoffen wir, dass es so weiterläuft wie ja, zum Ende letzten Jahres. Ich meine, gut, es ist mit einem Unentschieden geendet, aber so die Entwicklung insgesamt natürlich betrachtet, nicht jetzt auf einzelne Ergebnisse, aber ja. Deswegen, die Entwicklung habe ich als zweiten Punkt aufgeschrieben. Ne?
Wenn man darauf dann, aufbauen natürlich.
Wenn man sich einfach mal überlegt, es ist ja jetzt auch Wochen her, die Niederlage gegen Oldenburg jetzt zum Beispiel, die ja die erste war unter Adrian Alipur und halt dann sich an Ottensen erinnert, ne? Wie da die Mannschaft gereift ist, einzelne Spieler auch, die auch auf Positionen spielen, die eigentlich nicht ihre sind und ja, wie man mit Verletzungen umgeht. Das ist halt auch ein Punkt, den ich bei negativ aufgeschrieben habe. Den kann man fast jedes Jahr eigentlich immer aufschreiben, dass es immer Verletzungen sind, die Einzelne und uns als Team dann zurückwerfen. Ja, kommen wir da zu den Spielern gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf zu.
Ich glaube aber, das ist grundsätzlich was, was du bei vielen anderen Mannschaften genauso auch aufschreiben kannst.
Ja, klar, Problem, sicher, ja, ja klar. Ja. Es ist ja nichts, was
ist kein Meppen-gemachtes Problem.
Nee, aber es ist halt ein Problem, was Meppen schon jahrelang verfolgt, so. Und gefühlt haben wir da mehr die Scheißhandschuhe als andere Mannschaften. Oh. Aber vielleicht ist das auch nur ein persönlich gesehenes Ding, weil ich habe keine Ahnung, vielleicht verletzen sich auch relativ viele Mannschaften bei Phoenix Lübeck oder bei Blau-Weiß Lohne oder in der dritten Liga bei irgendeiner Mannschaft, keine Ahnung. Das kriege ich natürlich dann nicht so mit, weil das sind Vereine, die jucken mich nicht, aber halt bei uns schon, ja. Ja, wir sind wieder eine Mannschaft geworden. Das ist auch noch ein Punkt, der letzte Saison halt schwierig war. Und jetzt vom Gefühl her, was man immer so sieht, was die Spieler halt auch immer so teilen, so auf Instagram und so, wie sie dann immer zusammen abhängen und jetzt auch im Trainingslager, ist halt schon auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, es ist wieder so wie früher.
Ja, ich meine, da ist ja wahrscheinlich auch der Wunsch von Adrian ein wichtiger gewesen, zu sagen, ich möchte dieses Trainingslager halt. Klar, ja, wenn du eine Woche zusammen halt nichts anderes atmest als Fußball, dann schweißt das auch wieder ein ganzes Stück weit zusammen. Ne? Ich glaube, das ist insgesamt auch der richtige Weg für die Entwicklung der Mannschaft ist und da viele auch einiges noch draus ziehen können in dieser Woche und wir da mit Sicherheit nochmal die ein oder andere Entwicklungsstufe auf dem Platz sehen werden, wenn die Saison wieder losgeht.
Ja, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, der Verein mittelt den Willen, aufsteigen zu wollen. Dann finde ich, könnten wir auch noch ein bisschen drüber reden, weil ich im Forum jetzt auch noch geschrieben hatte, gelesen hatte, dass jemand schrieb, der Verein muss jetzt aufsteigen, wir müssen alles tun, um jetzt aufzusteigen. Und da ist halt immer so die Frage, was ist mit alles gemeint? Der Verein muss alles tun. Ist damit gemeint, der Verein muss jetzt Spieler holen von Geld, was wir nicht haben? Oder ist es, der Verein muss wirklich alle Mittel ausschöpfen, die er hat? Weil bei Zweiterem würde ich sagen, ja. Aber es muss halt im Rahmen bleiben. Natürlich, wir haben jetzt ein richtig gutes Team. Das war auch halt so ein Ding. Du kannst halt nicht sagen, in 3 Jahren steigen wir direkt auf. Bis dahin legen wir alles erstmal so ein bisschen auf Halde und versuchen dann aufzusteigen. Klar, wenn es soweit ist und wir wirklich noch 2 Jahre in der Regionalliga sind, dann wird das der Plan sein, das ist klar. Aber halt, du kannst halt, du hast jetzt ein gutes Team und du weißt auch, dass dieses Team in 3 Jahren nicht mehr so zusammensteht.
Ja, aber das Problem ist halt auch einfach, ich glaube, du wirst trotzdem einen Großteil halten können für diese Zeit. Und ich kann zu 100% verstehen, wenn der Verein jetzt gerade was Finanzielle angeht, nicht alles in diese Waagschale wirft. Denn dafür müssen wir fair und ehrlich auch sein, ist die Position, die der SV Meppen gerade in der Tabelle bekleidet hat, gut genug, als zu sagen, wir können jetzt
einfach... Zwei Punkte hinter Platz 1, glaube ich, ne?
Ja, also, aber wir haben
auch, glaube ich, 2 Spiele vor, ne?
Nee, weniger.
Also, weniger? Ja, wir haben, glaube ich, 9 Punkte Rückstand wir haben 10 Punkte Rückstand auf Hannover, haben aber 3 Spiele weniger.
Ja gut, die musst du aber erstmal gewinnen,
dann hast du immer noch einen. Ne? Ja, also genau, aber du bist theoretisch eine Schlagdistanz, wenn du deine Hausaufgaben machst.
Ja, okay, aber das kann dir halt auch keiner versichern, ne? Und deswegen, um Gottes Willen, wenn die so weitermachen, ja, und dann musst du halt irgendwie mit der Mannschaft jetzt weiterarbeiten, die du hast und alles dafür tun, dass das klappt. Du kannst aber jetzt nicht hingehen und sagen, wir trocknen den Verein jetzt auf Jahre aus, in der Hoffnung, dass es dieses Jahr klappt. Denn ich glaube, wir müssen schon irgendwie realistisch sein und sagen, naja, am Ende des Tages, und das hat Adrian bei uns ja auch im Podcast gesagt, du wirst halt auch noch mal ein Spiel verlieren, du wirst auch mal 2, vielleicht auch 3 in Folge verlieren. Und wenn das passiert, dann ist jeglicher Traum von ganz oben
direkt wieder
vorbei. Wenn du 3 Spiele in Folge verlieren solltest, dann
musst du halt auch
nicht vergessen darfst, ist, nur weil wir Meister sind, sind wir dann auch noch nicht
aufgestiegen. Das ist auch ein guter Punkt.
Vermutlich warten dann die Würzburger Kickers auf uns.
Ja, zu 99,9%.
Ja, die halt auch nochmal eine andere Qualität aufweisen werden als wir.
Wahrscheinlich.
Das kann funktionieren dann. Wir haben ja Mannheim auch irgendwie geplättet gekriegt.
Hochsouverän wieder mal.
Ja, ja. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Aber das muss nicht unbedingt funktionieren. Und deswegen, danach hier zu stehen und sagen, so, jetzt sind die Taschen leer, was machen wir jetzt? Ja, zweite Mannschaft wird zur ersten, so ungefähr, das hilft uns halt allen nichts.
Ja, oder wir geben so viel Geld aus, man kann ja immer mal gucken, welche Vereine sind in den Regionalligen denn überhaupt immer oben geblieben? Wenn man so überlegt, Waldhof Mannheim war das ja so, da hat aber halt auch der Gönner als Präsident immer jedes Jahr 2 Millionen reingebuttert, also 2 Millionen externes Geld, was der Verein nie erwirtschaftet hat, sondern einfach nur, weil der Typ Kohle hat und das einfach reingebuttert hat. Ja. Rot-Weiß Essen muss man gucken. Die haben 10 Jahre gebraucht, glaube ich, um aufzusteigen. Und da saß das Geld die letzten Jahre auch sehr, sehr, sehr locker. Und das sind halt Mittel, die kann der SV Meppen nicht aufbringen. Und deswegen, ja, der Verein muss alles geben, um aufzusteigen, auch in diesem Jahr schon. Aber nein, der Verein muss jetzt nicht Geld ausgeben, was er nicht hat. Der Verein muss halt haushalten. Ich möchte halt nicht so enden wie Chemnitzer FC zum Beispiel, wie Carl Zeiss Jena oder wie Zwickau aktuell. Das sind halt alles Mannschaften, die stehen unten in der Tabelle in der Regionalliga Nordost. Und halt Chemnitz durchläuft gerade seine zweite Insolvenz, nachdem sie aus der dritten Liga abgestiegen sind. Und das sind Sachen, das will ich nicht für den SV Meppen sehen. Dann muss man sich vielleicht auch, wenn es dann halt nicht reicht, weil der Unterschied oder das Problem halt durch diese verdammte Relegation, die halt ja nur 3 Regionalligen betrifft, und nicht so wie in der West und Südwest, die halt immer aufsteigen dürfen, was halt ein unfassbar unfair ist, aber es wurde halt so abgestimmt, weil wer die meisten Stimmen hat, der kann halt sich einfach Reform machen, wie er möchte. Und dann ist das halt so. Ja, und da das sind halt Sachen, dann hast du es halt nicht einfach aufzusteigen. Das ist halt das große Problem und dieser 5 Regionalligen.
Ich glaube auch tatsächlich, also egal welches Personal du jetzt einkaufst, ist es ein Glücksspiel. Ob das funktioniert oder nicht, wissen wir selbst aus den vergangenen Jahren. Kann ja keiner sagen, ob es klappt oder nicht.
Ja.
Und genau. Ich behaupte auf der anderen Seite halt auch, meistens sind es ja 1-2 Unterschiedsspieler, die du in der Mannschaft brauchst, damit sowas funktioniert. Und ich sage jetzt hier und hier, ich glaube, die beiden haben wir halt schon in der Mannschaft. Das heißt, wir haben eigentlich so gutes Material, ich nehme die Namen jetzt raus, mit Chep und mit Marek Jansen.
Die nächste Woche nicht mehr da sind wahrscheinlich.
Die im Zweifelsfall nächste Woche nicht mehr da sind, das ist okay, aber die beiden sind jetzt da, jetzt die Entscheidungsspieler, die Unterschiedsspieler.
Ja.
Die uns diese Saison halt nach oben führen könnten. Warten wir ab.
Ja.
Da jetzt einfach Geld rauszupulvern in der Hoffnung, wir holen jetzt noch einen, ist noch einer, den setze ich im Zweifelsfall auch noch ein vor einem von den beiden.
Nee.
Das wäre halt
so auch totaler Quatsch. Nee, das ist natürlich Quatsch, aber du guckst halt auf Position, wo ist es jetzt wo Finn Seidel halt ausgefallen ist, ist halt die Frage, okay, da müssten wir eventuell nachbessern oder dann guckst du vielleicht mal in der Innenverteidigung, wo es dann halt schwierig ist mit Verletzungen oder halt im Mittelfeld. Im Sturmzentrum wirst du nichts verändern, das ist klar, aber halt, ja, dahinter, dann kannst du noch nachbessern.
Also ich habe mir jetzt deine Liste gerade nochmal so angeguckt und tatsächlich, wenn wir positive Besonderheiten, negative Besonderheiten, wir sind ja im Prinzip schon durch, bei den negativen hast du halt die Verletzungen erwähnt, da kommen wir ja gleich bei den einzelnen Spielern auch nochmal dazu und die Art der Niederlagen, das haben wir ja vorhin im Prinzip auch schon einmal besprochen, dass es halt schnell war, den Boden der Tatsachen wieder zu erlangen zu haben und so. Deswegen, wo wir jetzt gerade so schön in dieser Spielerdiskussion sind, lass uns doch in die Spielerdiskussion
eben. Okay, ein Punkt, gut. Ich hatte noch einen Punkt wegen Etatverteilung und so. Das wurde auch noch kritisiert im Forum, dass es dann halt heißt, die erste Mannschaft braucht mehr Geld vom Gesamtverein, dass man da ja bei der Verwaltung zum Beispiel, beim Jugendleistungszentrum und Nachwuchsleistungszentrum, falls das überhaupt geht, Geld abzwacken muss, weil das ja auch Größe oder bei den Frauen, wie es dann immer so ist, dass dann halt da Geld abgezwackt wird, damit die Männer halt ein bisschen mehr Geld
haben. Ne?
Ja, es ist halt das Problem, was willst du da noch einsparen, wenn das so geht? Aber klar, man muss unangenehme Entscheidungen treffen, das hatten wir im Podcast mit Sven ja auch so.
Ja.
Das sind halt Sachen, die musst du auch regeln, wenn du in der Regionalliga bist. Das ist auch was uns natürlich, wenn es wird jedes Jahr vielleicht weniger Geld zur Verfügung stehen, wenn weniger Zuschauer kommen und so und weniger Sponsoren bereit sind, Geld zu bezahlen, dann wirst du sowieso Einsparungen machen müssen. Das Problem haben wir
aber diese Saison zum Beispiel noch nicht.
Genau, diese Saison haben wir es nicht, deswegen heißt es ja dann auch, ja, wir müssen jetzt hoch. Aber ja, das sind alles so Sachen. Klar, man muss auch unangenehme Entscheidungen treffen, was dann halt, ja, die Verwaltungskosten, die sehr hoch waren, weil man aus der dritten Liga halt abgestiegen ist und da halt nicht jeden Posten sofort streichen will und kann und muss oder wie auch immer. Aber ja, oder auch bei den Frauen, die abgestiegen sind, dass man da ab Striche macht, aber wie und was und wo. Aber gut, das sind Sachen, da wird man vielleicht auch noch in den nächsten Jahren dann mal sehen, was da gemacht wird. Aber ja, das wollte ich nur noch in kurz. Das sind auch noch so ein Thema, was besprochen wurde im Forum. Fand ich interessant. Ich wollte diese Diskussion jetzt auch mal ein bisschen hier reinbringen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Verein nicht alles gibt, dieses Jahr aufzusteigen. Ich meine, dieses Trainingslager ist ja schon ein sehr gutes Zeichen gewesen.
Definitiv. Also man bemüht sich auch, und ich glaube auch alle außerhalb des Vereins, wenn wir jetzt das Trainingslager nochmal eben nehmen, sind irgendwie bemüht und geben alles für diese Mannschaft. Und da muss man auch mal großen Respekt zollen, auch an die Sponsoren, an die Mäzen, die es möglich machen, dass das hier gerade läuft. Muss man einfach mal so sagen. Und ja, an jeden einzelnen Fan, der halt trotz nur vierter Liga jetzt gerade immer noch ins Stadion läuft. Ja. Und Einschaltquoten, wollte ich schon sagen, Besucherzahlen quasi in doppelter Höhe als prognostiziert verschafft gerade.
Ne? Fast, ja. Ja. Nicht ganz, aber ja, ich glaube, mit 3 oder 3,5 hat man irgendwie.
3, glaube ich.
Jetzt, ne, hat man es, glaube ich, leicht auf 4 hochkorrigiert.
Da bist du ja jetzt quasi schon. Also, wenn du
wir die 3
hältst, dann bist du jetzt wahrscheinlich schon auf 4 im Schnitt.
Wir haben, glaube ich, jetzt Zuschauerschnitt. Also, wir sind ja mit Abstand die besten Regionalliga, da brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Aber der Schnitt ist jetzt ja bei 5.340.
Wahnsinn.
Ne? Also, das Wahnsinn. Ist schon einfach mehr als manche Drittligisten und doppelt so viel wie. Ja, wie der VfB Oldenburg, die 2 Heimspiele mehr haben. Also das ist schon, ja, schon
aber krass. Aber Respekt dann halt auch an Spelle Fanhaus, die war mit 1.225 Platz 3
bekleidet. Ja, da wird ne? Spelle sich ärgern, weil die haben keine 46 hinten dran. Das ist schon ärgerlich. Aber gut, was willst du machen? Ja, die haben immer, wenn die ihre Zuschauerzahl ansagen, dann sagen die immer 46 hin. Ob das stimmt oder nicht, ist scheinbar egal. Das juckt da keinen. Aber sie sagen immer, ich meine, unser Spiel war ausverkauft, aber da sind da mal 46 mehr reingegangen als sonst. Aber
gut. Sind da 46 gegründet worden?
Ja, genau.
Alles deswegen, klar, okay.
Ja, okay. Ja, das hätte ich mit erwähnt. Genau. Ja. Stimmt, das habe ich vergessen. Aber gut, ja, aber Spelle, ne, Aufstiegs-Euphorie und wäre auch schön, wenn sie drin bleiben, aber ist leider unwahrscheinlich. Aber gut.
Gut.
Mit Abstieg müssen wir uns ja Gott sei Dank nicht befassen.
In dem immer absichtlich auf den Tisch geklopft.
Okay.
Weil er aus Holz ist.
Ja, gut, aber ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und das wie ein großer Abstiegsnöte die Saison geraten, da würde ich mal nicht von ausgehen.
Okay. So, auf zu den Spielern.
Gut. Ich habe die Kategorien auch wieder leicht umgeändert. Ich fange mal mit einer Kategorie an, die heißt gute Leistungen, aber. Ich bin da übrigens nicht irgendwie nach. Ich habe da keine Bewertung drin. Ich bin da nach der Transfermarktliste gegangen. Und da war halt, ging es halt von oben nach unten, wie wir es hier dann sagen. Vielleicht, auch gut, ich habe, glaube ich, noch ein bisschen umgeworfen, als ich mir noch eine neue Kategorie ausgedacht habe, die danach kommt. Aber gut. Bennett Schmidt habe ich als ersten drin.
Ja. Ich kann es verstehen. Also in dem Sinne, also gute Leistung, aber der macht einen souveränen Job, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber du merkst halt diese Unerfahrenheit noch bei ihm.
Ja.
Da muss auch ein bisschen weit kommen.
Ja, Bennett Schmidt, muss man sagen, auf der Linie absolute Bank. Strafraumbeherrschung sehr ausbaufähig.
Ja. Also da ist oftmals halt auch noch viel Verteidigung dabei, die ihm helfen muss.
Ja, oder halt, dass er die mit Unsicherheiten dann so ein bisschen in die Bredouille bringt. Doch, dass ein Assel ist so ein Ding. Aber doch, dass ein Assel ist witzig, das spricht für und gegen ihn. Im ersten Spiel ging doch, dass ein Assel hat aus die 3 Punkte gerettet. Und beim 3:3 gab es halt so Szenen, wo die Unsicherheit dann da war. Und aktuell auf Platz 5, was zu Nullspiele angeht, in der Kicker-Statistik-Dings. Ja, 26 Gegentore ist auch am meisten da in den Top 5. Und ist jetzt halt die Frage, kriegt er noch die Chance in der Rückrunde sich zu beweisen? Das wird das Trainingslager wahrscheinlich auch ein Indiz gewesen sein, ob und nicht. Aber mit Julius Pint hast du ja jemanden dahinter, der zum Beispiel in Ottensen einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Das war das einzige Spiel in der Regionalliga, was er machen durfte, weil Bennett Schmidt krank war zu dem Zeitpunkt. Und Julius hatte auch noch 2 Spiele oder 3 bei der U23 machen dürfen. Da mit gemischten Leistung würde ich sagen, also auch nicht, also ich würde schon sagen, stabiler, auch so was so Körpersprache angeht und generell Sprache, aber da kann ich Bennett, kann ich da nicht richtig beurteilen, ob der Anweisungen gibt von hinten, aber bei der zweiten kann man das halt sehen, weil da halt nicht so viel, Tribüne drumherum ist, wenn die spielen, von daher, da kann man das dann schon mehr mitkriegen und so, aber da will ich jetzt Bennett Schmidt halt keinen Vorwurf machen, dass er das nicht macht oder so, aber ich hätte kein Problem damit, wenn Julius Pünn spielen würde in der Rückrunde.
Ja, da hast du, glaube ich, das Richtige gesagt. Da wird sich jetzt wahrscheinlich in der Türkei das rauskristallisiert haben, wie man 2024 angehen wird.
Ich hätte auch kein Problem damit, wenn Bennett Schmidt weitermacht. Also, nee, genau. Wie gesagt, er auf der Linie so stark ist. Und vielleicht ist das halt, wenn er einfach nur an seiner Strafbeherrschung arbeiten kann. Du hast schon gesagt, er ist noch jung. Und so, das ist schon so, der ist 23. Gut, Pünd ist glaube ich, 19 oder 20 geworden, aber ich glaube 19 noch. Und das sind halt so sehr junge Torhüter. Ob Pünd da jetzt auch wirklich weiter ist, das kann man noch schlecht beurteilen nach einem Spiel und in der U23, aber sind halt so Sachen, schauen wir mal.
Schauen wir mal, gehen. Ja, servus.
So, dann habe ich gute Leistung, aber Bruno Soares noch mehr aufgeschrieben, weil das Aber bezieht sich bei ihm jetzt nicht unbedingt, dass er viele Schwankungen hat, sondern aber er ist jetzt wahrscheinlich kein Stammspieler mehr.
Durch die Verletzung, meinst du?
Ja, er ist einmal darum, genau, er ist aktuell verletzt. Wahrscheinlich noch den ganzen Monat. Gut, er ist nicht mehr so lang, glaube ich. Oder welchen haben wir? 20. genau. Also so lang ist er im Monat nicht mehr, aber wahrscheinlich wird er noch ein oder zwei Spiele dann verpassen. Und da kommen wir zum nächsten auf gute Leistung, aber, und das ist Sander van Looy. Die beiden haben, glaube ich, so ein bisschen die Gunst, also Sander van Looy hat die Gunst der Stunde genutzt und ist jetzt, glaube ich,
hat sich ein bisschen besser dargestellt. Ja. Also er hat, Sander van Looy hat ja am Anfang der Saison auch gespielt.
Ja, war da komplett raus. Komplett, wirklich.
Mit sehr wechselhaften Ergebnissen, um das noch charmant zu sagen. Dann hast du Bruno halt eingesetzt, der das konstanter weggerockt hat, wo man halt auch sagen kann, da kommt natürlich manchmal auch so ein bisschen schon der erfahrene Spieler durch, der sich halt nicht alles sagen lassen will von 35, den jeweiligen Spielern.
Gerade
von den anderen Mannschaften jetzt, nicht von unserer, also, sondern...
Ja, aber von unserer ja auch. Ich meine, Soares war ja auch suspendiert.
Ja.
Also genau. Die Geschichte ist auch noch eine, die ich ihm negativ ankreiden würde, auch so was, was so jetzt Reputation beim Trainer hat.
Nichtsdestotrotz, Bruno, ich will immer noch ein Trikot von dir. Deswegen kann ich das halt verstehen. Und Sander van Looy ist jetzt in der Krankheit eingestiegen und hat eine Bombenleistung hingelegt.
Absolut.
Also vergleichsweise Bombenleistung, zu dem, was er am Anfang der Saison gemacht hat.
Ja.
Und deswegen kann es halt gut sein, dass Bruno ein bisschen mehr Bank drücken muss jetzt.
Van Looys Spiel, was mich auch überzeugt hat, so von wegen, okay, er hat den Schritt aus Bruno Schatten herausgemacht, war das Spiel gegen Ottensen. Da hat er wirklich eine fantastische Leistung gebracht. Gegen Drochtersen war auch noch im Defensivraum auch noch einer der Besten. Übrigens, die Minuten wollte ich auch noch sagen. Also Schmidt hat 17 Einsätze, ich habe hier den Landespokal mit drin genommen. Bruno hat 12 Einsätze, da war ja am Anfang auch noch die Geschichte mit der Arbeitserlaubnis und sowas, deswegen gab es da auch weniger. Das sind 1058 Minuten, ein Tor, eine Vorlage und eine gelb-rote. Und Sander van Looy hat 11 Einsätze und jetzt aber deutlich weniger Minuten, 693 und keine gelbe Karte. Normalerweise gelbe Karte habe ich mir jetzt nur bei den Defensivspielern aufgeschrieben, aber keine gelbe Karte als Innenverteidiger finde ich schon erwähnenswert.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon, man merkt halt, dass er nie mit Thilo zusammengespielt hat.
Genau, den Thilo Leugas Award können wir hier, glaube ich, heute gar nicht vergeben, weil ich glaube, so viele gelbe Karten haben wir gar nicht.
Also ja.
Von daher.
Das hat nichts mehr mit meiner Mannschaft zu tun.
Ja, genau. Der SMM hat sich auf jeden Fall schlecht in seinen Negativ verändert. Kein Kartenkönig.
Was Karten angeht, ja.
Außer Uno.
Ne? Uno,
ja, als ich liebe es, dass sie immer noch, dass sie überall und nirgends Uno spielen. Also finde ich einfach klasse. Auch wenn ich selber kein Uno spiele, aber ich finde es einfach geil. So, dann habe ich als nächster, also wenn du übrigens widersprechen möchtest und sagen, der gehört
nicht in diese Kategorie.
Okay, ja, nur noch eben. Nicht, dass du ja das abnickst, obwohl das gar nicht deine Meinung ist.
Dann kriegst du so schon verteilt.
Okay, sehr gut. So, ich habe Tobi Missner aufgeschrieben. Weil, gut, der hätte, glaube ich, noch in eine andere Kategorie gekommen, wenn er sich nicht den Mittelfußknochen gebrochen hätte. Und das ist halt das Problem. Ja. Tobi Missner, auch einer, der nicht nur diese eine große Verletzung hatte, sondern er war auch am Anfang der Saison verletzt. Er ist jetzt am ersten Spiel für den SV Meppen im Spiel gegen Rödinghausen verletzt. Und ich glaube sogar in der Liga auch noch mal ein bisschen ausgefallen. Deswegen auch nur auf 7 Einsätze gekommen, 476 Minuten. Aber dafür schon 2 Vorlagen. Ja, oft und aktuell verletzt, das ist das Aber. Deswegen tut es mir ein bisschen leid. War auch so jemand, den ich sonst eigentlich als Konstante abgespeichert hatte, wenn er denn gespielt hat. Aber ja, durch seine Verletzung ist es halt ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wie kommt er wieder? Wann kommt er wieder? Auch
glorreiche Leistung.
Ja, das ist vollkommen richtig. Das stimmt schon. Deswegen wäre eigentlich eine deutlich höhere Kategorie einzusetzen. Ja. Aber ja, das ist halt schade. Tobi Missner, wird schnell wieder gesund und dann sorgt sowas ja auch in einem Kader, der schon etwas dünner ist, sag ich mal, und der Konkurrenzkampf, der dann auch andere anspornt, nämlich den nächsten, den ich hier in meiner Liste habe, und das ist Daniel Haritonov, auch aktuell verletzt, aber das ist eine Aussage, die, glaube ich, gestern in der LOZ stand, der Knieprobleme hat, deswegen jetzt im Spiel gegen Wuppertal nicht eingesetzt wurde, aber ich hoffe und glaube nichts Schlimmeres.
Ja, Daniel Haritonov kann ich da halt auch in der Kategorie akzeptieren. Das ist so der klassische Achterbahnspieler für mich. Ne? Also hat dann tatsächlich mal so ein richtig glorreiches Spiel dabei, wo ich denke, Mensch, was fegt der hier heute vom Platz richtig gut? Und dann das nächste Spiel denkst du, boah, wann wird er ausgewechselt?
Ja,
und genau. Und das ist halt so, also der dieses Himmelhochjauchen zu Tode betrübt.
Also ein bisschen wie bei Bennet Schmidt auch so. Er ist der Bennet Schmidt des Feldspielers. Nur, dass ich
Bennet Schmidt des Feldes.
Ja, ist halt schwer, aber ihn so an der zu sagen, da hat er ganz klare Schwächen. Das kann man bei Daniel Harrington auch nicht so irgendwie sagen. Weil der macht ja auch,
jedes wenn er... zweite Spiel ist immer so seine
Schwächen. Ja, na, weiß nicht. Also ich habe auch zum Beispiel, dass doch das ein Asse-Spiel ist, einfach das perfekte Beispiel für diese, dass Daniel Harrington auch in diese Kategorie gehört. Weil, tolle Vorlage zum 2:3, aber auch defensiv diese Patzer drin gehabt und deswegen halt ein Gegentor verschuldet. Und das ist halt auch so ein Ding. Daniel Harrington auf ja auch 17 Einsätze, 1455 Minuten. Das heißt, er spielt auch oft und viel. Ja, auch halt, ja, weil er auf seiner Position halt mit Tobi Missner jemanden hat, der halt relativ verletzt ist. Ist halt die Frage, ja, ob der dann, ja, vielleicht von Tobi verdrängt würde, wenn er fit wäre. Aber das ist Zukunftsmusik, da er halt so oft spielt und auch nicht so oft verletzt ist, außer jetzt aktuell vielleicht ein bisschen angeschlagen, aber hat auch schon ein Tor und zwei Vorlagen gegeben. Das ist ja für einen Linksverteidiger auch eine gute Sache eigentlich. Aber halt defensiv noch den einen oder anderen Patzer drin. Auch so ein Ding, wenn er das abstellt, ist er eigentlich ein super Mann, der dann auch in eine andere Kategorie gehört. Aber naja, das so sind halt so Sachen, da muss man mal schauen.
So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt einer auf der Liste, da können wir uns vielleicht noch trefflich drüber streiten. Ich bin auf deine Begründung an dieser Stelle schon gespannt.
Du bist auf meiner Liste, habe ich Daniel Benke draufstehen.
Ja.
Unter der Kategorie gute Leistung, aber. Gute Leistung, aber, ja, genau. Gute Leistung, er hat 3 Tore gemacht und eine Vorlage, also 4 Scorerpunkte in 275 Minuten. Das ist halt wenig.
Und nee, das ist viel,
also für 275 Minuten,
3 Tore ja, oder eine
Vorlage. Ich meinte, die Einsatzminuten sind wenig,
ja, okay, relativ. Ja, okay,
alles klar. Ja, das ist halt das Ding. 11 Einsätze. Daniel Benke, habe ich noch so ein bisschen meine schützende Hand drüber. Erstens, 3 Tore, eine Vorlage. Ist einfach gut auch. Ne? Also das muss man einfach sagen.
Also, und warum ist das gute Leistung aber?
Ach, du willst ihn in eine höher setzen?
Ja.
Höher willst du ihn? Ja, ich wusste halt nicht, wo ich ihn hinstecken sollte.
Ja, gut. Ich meine, klar, das Problem ist ganz offensichtlich, er spielt halt immer so die letzten 20 Minuten im Spiel. Kannst du ja...
Ja, wenn überhaupt.
Ja, oder genau, gar nicht.
Wenn
oder,
überhaupt.
Ja. Ja, ist klar. Aber ich muss dir ja sagen, für das, was er halt leistet, und ich glaube, da kommt halt eher so ein bisschen ins Spiel, dass es auch eine Stütze für die zweite Mannschaft ist.
Ja,
kommt auch dazu. Und deswegen vielleicht dann auf seinen Einsatz ein bisschen mehr verzichtet wird. Und dann muss ich dir sagen, wenn er 11 Einsätze auf 275 Minuten verteilt hat, also wie gesagt, 20 Minuten vielleicht im Spiel, und da 3 Tore eine Vorlage raushaut, ist das meiner Meinung nach für den Verein, und wenn er halt nur der Auswechselspieler ist, eine wesentlich bessere Leistung als gute Leistung. Aber da kannst du schon eher... Richtung, also wenn er dabei ist, dann macht er ja auch wirklich was auf dem Platz. Da wäre ich schon Richtung konstant unterwegs.
Okay.
Führungsspieler ist natürlich zu viel gesagt, dafür ist er halt nicht auf dem Platz.
Oh, jetzt hast du schon die Kategorien gespoilert, aber okay.
Ja, ja.
Minuten pro Tor mit Abstand der Beste auch, wenn ich das hier so sehe. Minuten pro Tor 91 Minuten pro Tor, also quasi jedes Spiel ein Tor, wenn man das so sieht. Also ich weiß nicht, ob diese 91 Minuten sich, ich meine, wird sich auch auf Nachspielzeit und alles so
bestehen,
ist logisch. Also ja, er hat, ja gut, 9 Einsätze und ja gut, hier sind 3 Tore. Also die Assists stehen bei Kicker nicht, dafür ist Regionalliga dann doch Regionalliga, aber die Assists standen halt bei Transfermarkt. Aber ja, Platz 4 halt auch mit 3 Toren. Also wir haben ja das Sturmduo, dann kommt ja erstmal nicht so viel danach. Aber gute Leistung, aber zu wenig gespielt, würde ich sagen.
Okay, das ist so genau. Und wenn du mir den Satz so zu Ende gesagt hättest, dann hätte ich ihn wieder unterschrieben. Aber wenn wir hier die anderen halt so
kritisieren und
sowas, ich finde, an Daniel Benke gibt es an der Stelle
weniger zu kritisieren.
Nicht zu kritisieren,
außer dass er halt.
Dann müsste man Adrian Alipur kritisieren, dass er zu wenig einsetzt.
Ja, Daniel Benke kritisieren dafür, dass er sich nicht so anbietet, dass er in der ersten Mannschaft so viel spielt. Aber das ist keine Kritik. Der Mann ist eigentlich vor der Saison mit Sicherheit für die zweite Mannschaft eingesetzt und ist es jetzt auch übrigens. Das bezieht sich alles auf die Regionalliga-Mannschaft.
Bleiben wir
für die zweite Mannschaft hat diese Kategorie keine Bedeutung.
Bleiben wir übrigens auch fair und ehrlich. Einen wie Daniel Benke wünsche ich mir eigentlich immer in der Mannschaft.
Ja, absolut.
Einen, den ich halt in der letzten Viertelstunde noch reinbringen kann und der mir auch wirklich noch einen Unterschied auf den Platz bringt, der hier die Galligkeit auch mal hinlegt, vielleicht noch ein Tor macht, eine Vorlage macht oder wie auch immer.
Ja.
Also das ist eigentlich, wie er spielt, ist es für mich perfekt. Ich will ihn gar nicht mehr auf dem Platz haben, wenn er dafür mein Joker bleibt.
Ja, okay. Ja, er liefert ja auch ab. Das stimmt ja dafür. Und ich finde auch, Daniel Benke ist einer der fußballerisch Besten, die wir im Team haben.
So.
Er ist halt auch noch jemand, der muss noch viel lernen. Der ist, glaube ich, auch 20 oder 21 und so. Er geht jetzt ja auch in die zweite Mannschaft zurück. Ist ein guter Schritt, genauso wie Felix Golkowski, über die wir gleich auch noch reden, über Benke sprechen wir jetzt ja gerade. von daher, ich glaube halt, dass Daniel Benke eine große Zukunft beim SV Meppen hat. Und bin mal gespannt, ist auch jemand fürs nächste Jahr, der da wahrscheinlich in der ersten Mannschaft eine sehr große Rolle spielt. Und ich freue mich darauf.
Der halt eine Lücke schließen muss, wenn da irgendwo einer reingescheppert hat.
So. Über den sprechen wir auch noch. Aber erstmal sprechen wir über die nächste Kategorie.
Ja.
Die heißt Luft nach oben. Ich habe
Also kann man jetzt sagen, ist vielleicht die einzige negative Kategorie so ein bisschen, aber ich finde es eigentlich nicht so, weil ich wusste nicht genau, so unter den Erwartungen hatte ich auch schon mal drin oder Durchschnitt und so. Und das wird diesen drei Spielern, die ich hier drin habe, eigentlich nicht so richtig gerecht, weil ich glaube halt, dass gerade, ja, einer davon ist halt jetzt auch länger verletzt, aber vielleicht halt, der geht noch mehr, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet.
Wir nennen die Kategorie, da geht noch was.
Da geht noch was, genau. Luft nach oben, da geht noch was, genau. Und als ersten habe ich da Jonathan Wensing drin. 13 Einsätze, 658 Minuten, ein Tor. Und ja, war länger verletzt. Also auch so ein Ding, immer mal wieder zurückgeworfen, wenn er denn mal gespielt hat. Deswegen die Minuten und Einsätze zeigen es ja auch so ein bisschen, dass da ein bisschen was gefehlt hat. Talentiert auf jeden Fall. Hat ja bei Münster und Freiburg 2 auch mit großen Vorschusslorbeeren gekommen, aber halt auch mit, der tut sich schnell weh. Und deswegen, ich glaube halt, dass die Rückrunde vielleicht auch so sein werden könnte, wenn er denn jetzt konstant spielt und konstant halt, ja, hinter den Spitzen spielt. Er ist ja ein offensiver Mittelfeldspieler. Hat ja so ein bisschen auch Willi Evsejew am Anfang, der ja eher offensiv war, mehr so auf die Sechserposition verdrängt. Und das ist ja auch schon so ein Ding, womit ich auch überhaupt kein Problem habe. Ne? Also Willi auf der Sechs finde ich super. Aber ja. Ja, ein Tor, halt ein bisschen zu wenig Einsätze, da geht halt noch ein bisschen mehr und da bin ich der Meinung, das sehen wir auch in der Rückrunde noch. Oder hoffe ich. Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten, das ist Lukas Eixner. Auch einer meiner Lieblingsspieler, würde ich fast sagen. Aber ja, sich...
Nur am Vorjahr.
Richtig, genau, nur deswegen auch und einfach, weil es ein geiler Typ ist auch. Aber es sind sie ja eigentlich alle, ich kann ja über keinen Spieler sagen,
den finde
ich
nicht so geil. Alle Eixlers?
Also. Alle Eixlers von mir aus auch. 12 Einsätze, 290 Minuten, nur eine Vorlage und aktuell verletzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für diese Saison nicht mehr für den Einsatz reicht. Ja. Ja, vielleicht in der zweiten Mannschaft noch, aber ich glaube nicht, dass er sich noch... ich weiß es auch nicht. Er ist ja schon länger verletzt, muss man auch dazu sagen, wenn es jetzt in den nächsten paar Wochen besser wird. Aber ist ja auch nicht mit ins Trainingslager geflogen, macht Reha aktuell. Ist immer schwer einzuschätzen, so eine Schulterverletzung ist es ja. Tjaak Reinhardt wurde auch operiert. Er wurde jetzt schon vor ein paar Wochen operiert. Das sind also Sachen... Jonas Kersken letzte Saison hat es dann probiert, musste dann wieder weg oder wieder raus, war dann auch lange verletzt. Ja. Also keine Ahnung, ich hoffe, wir sehen
ihn noch. In Ruhe auskurieren.
Das ist es, genau. Deswegen, also ich habe vor der Saison eigentlich gedacht, er war ja, glaube ich, der Zweite, glaube ich, der hier einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und hat letzte Saison schon sehr viel Lust auf mehr gemacht und diese Saison so ein bisschen im Schatten von Luca Prasse gewesen, der wirklich einen enormen Entwicklungsschritt gemacht hat. Aus dem Schatten kam er nicht so richtig heraus. Dann halt die Verletzung hat ihn rausgeworfen. Ich hatte eigentlich erst ihn in der Kategorie konstant, die danach kommt. Hab's aber dann doch mit Luft nach oben halt gemacht, weil ich persönlich einfach gedacht hätte, er wäre schon einen Schritt weiter und würde mehr spielen, auch in der Zeit, wo er noch nicht verletzt war. Dem Offensivspiel so ein bisschen seine Note auszusetzen. Aber das fehlte mir so ein bisschen.
Ja.
Gut. Die nächste Kategorie ist konstant. Da habe ich nur zwei Leute drin. stimmt. Ich habe einen vergessen.
Sorry. Last Bit hast du noch
Last vergessen. Last Bit habe ich vergessen, genau. 14 Einsätze, 547 Minuten, ein Tor und zwei Vorlagen. Ja, Last Bit ist halt einer, der brennt immer, wenn er reinkommt. Ist so eine Art Nico Granatowski, sowohl von der Statur als auch von der Art des Fußballspielens. Also einer, der immer 120% gibt. So. Und aber halt auch einer, der in entscheidenden Situationen dann vielleicht ein bisschen zu viel nachdenkt, ein bisschen zu übermotiviert ist und dann das sichere Tor nicht macht oder dann aufs Tor schießt, obwohl er hätte besser abspielen müssen und so. Und so einen willst du auch unbedingt im Team haben, aber halt einer, der, ja, wo noch Luft nach oben ist. Wie würdest du das denn sehen?
Das kann ich dir leider genauso unterschreiben. Leider klingt jetzt auch wieder irgendwie so negativ, ne? Aber ja,
negativ, aber auch nur, weil du mir recht gibst. Das ist das Negative.
Deswegen leider bei dir.
Ja, genau. Leider muss ich dir recht geben. Das tut mir sehr weh.
Genau, also was du gerade auch schon gesagt hast hier, dass er so ein bisschen aufgetreten ist wie Granatovic, ne? Also das hat mir ja auch schon sehr gut gefallen.
Ja, klar. Nico
Granatowski ja echt einer meiner liebsten Spieler zu der Zeit gewesen, auch bei uns. Und deswegen, also diesen Stil, den mag ich halt auch. Das ist halt so ein Kämpfer, so ein Arbeiter. Auf dem Platz auch, aber manchmal dann halt auch so ein bisschen vogelwild,
ja.
Wo du dann denkst, so nicht. Deswegen insgesamt, also das, da geht noch was.
Wenn er das so ein bisschen, ja, wenn er das halt ein bisschen abstellt, seine Galligkeit halt behält, um dieses Wort zu benutzen, was ich eigentlich nicht so gerne mag, aber das behält so dieses, und er brennt ja auch für den SV Meppen, das merkt man ja auch wohl, dass der wirklich sehr, sehr gerne hier ist. Und ja, wenn man dann auch alles gibt für den Verein, halt noch so diese kleinen Stellschrauben, wenn man an denen einfach dreht, dann kann das auch eine sehr erfolgreiche Rückrunde werden. Und halt auch so ein Spieler, das ist halt auch so eine Sache, Finn Seidel hat ja ein großes Loch ins Offensivspiel gerissen, warum sollte er nicht da reinpreschen? Ne? Ja. Dann ist das halt so.
Nächste Kategorie, konstant.
Konstant, habe ich nur zwei Leute dran.
Ja, und also im Prinzip gerechtfertigterweise, also in der Theorie nur ein, den anderen sehe ich da quasi fast gar nicht, muss dann aber.
Bin ich mal gespannt, wo du den hättest.
Ja, erläutere ich gleich. Also Tim Möller, meiner Meinung nach, richtig unter konstant.
Ja.
14 Einsätze, 59 Minuten, ein Tor, eine Vorlage, nur eine gelbe Karte.
Als Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler. Das
ist traurig.
Du weißt schon, der Theodor Dorgas Award ist grundsätzlich im Fußball eigentlich nichts Gutes. Eigentlich,
ja, ja, ne? Ja, du ja, willst ihn natürlich sehen. Wir wollen ihn vergeben und leider ist es nicht möglich irgendwie. Ja. Also selbst wenn hier irgendwie einer noch mit zwei oder drei Karten auftut, das ist ja alles.
Wir kommen gleich noch zu einem, der wird die Theodor Dorgas Trophäe in Ehren erhalten, auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch zu.
Aber ja. Unter zweistellig geht hier gar nichts.
Nee, zweistellig haben wir tatsächlich nicht. Ja, Tim Möller, als Kapitän gekommen aus Lippstadt und auch ja, bisschen irritierend, meiner Meinung nach. Am Anfang richtig wichtig, also immer 90 Minuten gespielt. Ich habe es leider nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber gefühlt so.
90 Minuten gespielt, nicht hundertprozentig im Kopf.
Ja, ich meine,
50-50
schon. Ich meine, 14 Einsätze gefühlt hatte die ja. Eher im Saisonstart, war dann ja. Auch länger raus. Ich glaube auch, er war auch verletzt, glaube ich, ne? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, zwischendurch war er halt auch mal verletzt. War dann ein bisschen raus, aber die letzten beiden Spiele hat er, glaube ich, dann auch sehr, sehr, ja, viel gespielt. Ist jetzt auch halt so ein typischer Sechser, der nicht unbedingt auffällt, aber was auf einer Sechser- und Innenverteidigerposition eher wichtig und gut ist, wenn du da Ruhe ausstrahlst, wenn du da nicht auffällst durch böse Fouls zum Beispiel oder durch Harakiri-Aktionen. Klar kannst du auch auffallen, wenn du 5 Tore machst oder so. Ist so, er hat ja auch schon eins gemacht, das war auch ein sehr wichtiges, das war gegen Eimsbütteler TV, der 1-0-Sieg. Also ein sehr, sehr wichtiges Tor. Die Vorlage, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Am Anfang so viel Fallhöhe aufgebaut. Dem kann ich einfach nicht gerecht werden. Da zerbreche ich dran an dem Druck, Tobi. aber ja.
Felix Golkowski.
Und konstant heißt übrigens nicht schlecht oder so, ne?
Nein, nein, das ist mir klar. Aber ich erzähle jetzt bei Felix Golkowski, dass ich ihn halt tatsächlich in dieser Kategorie nur akzeptiere, weil er tatsächlich nur 566 Einsatzminuten hatte.
Ja.
Was halt nicht so viel ist, denn also einer der, die sich während der Saison auch richtig gut entwickelt hat, ist Felix. Also der ist richtig nach vorne gegangen. Bombenspieler meiner Meinung nach.
Vor allen Dingen
noch nicht perfekt. Trotzdem Bombenspieler, geht jetzt richtig nach vorne. Hätte meiner Meinung nach die Kategorie Führungsspieler verdient.
Oh, okay.
Dafür hat er zu wenig Einsatzzeit aber. Das ist das Problem jetzt irgendwie. Also ich hätte ihn wirklich noch einen höher gesehen.
Ja. Interessant, weil Führungsspieler, also wenn, dann hätte ich ihn unter die Kategorie nach Führungsspieler, das heißt nicht übrigens, dass sie wichtiger ist als Führungsspieler, aber da hätte ich ihn, wenn, dann eher ja, reingesetzt.
Wichtige Schützen, ja, okay, ja, genau. Ja, okay, ja, ja, okay, nee, gebe ich dir recht, ja.
Aber warum ich ihn unter konstant halt gebracht habe, 14 Einsätze, wenn er, man muss übrigens dazu sagen, Felix Golkowski, letzte Saison noch A-Jugend gespielt.
Ja.
Muss man immer im Hinterkopf behalten. Ja. Ein Spieler, der sozusagen deswegen diesen Riesensprung halt gemacht hat.
Aussage ja, ja, ja. Auch ja
find ich gut.
Seine Entwicklung.
Finde ich super, dass du das erwähnst. Ist ja auch vollkommen richtig. Einer, der sozusagen in der Vorbereitung und unter Ernst Middendorp der Gewinner war, würde ich fast sagen. Also hat sich so in die erste Mannschaft gespielt, hat ja auch den Saisonstart, glaube ich, die meisten von seinen, was hast du jetzt gesagt, 566 Minuten, da den Großteil gespielt. War dann halt, als auch Leute wieder so ein bisschen zurückgekommen sind, als man so ein bisschen mehr rotieren konnte, halt so einer, der so ein bisschen rausrotiert wurde. Ja, also das ist jetzt auch nicht böse. Wie gesagt, er ist aus der A-Jugend noch gekommen, hat jetzt auch mehr in der zweiten Mannschaft gespielt, hat sich jetzt auch für sein Studium und für seinen Job dazu entschieden, auch erstmal nur zweite Mannschaft zu spielen, nur in Anführungsstrichen, ist immer noch Oberliga. Und finde ich komplett richtig, weil wenn du 19 bist, dann ist es wichtig zu spielen. Und wenn du 90 Minuten in der zweiten Mannschaft spielst, ist es deutlich besser, als wenn du nur 10 Minuten
in der
ja, oder nur 10 Minuten, das war jetzt eher so das Ding, dass der immer dann mal für eine Viertelstunde maximal reingekommen ist, manchmal auch nur, um Zeit von der Uhr zu nehmen und so. Vor allen Dingen, wenn du da wirklich 90 Minuten spielst, dann ist das auch jemand, wo ich dann für die nächste Saison denke, ja, Golli, auf jeden Fall einer der ersten Mannschaft, sehr, sehr viel für Wirbel sorgen wird. Aber konstant, selten Fehler gemacht, dieses eine Ding von Jeddelo fällt einem natürlich ein. Aber gut, es gibt, glaube ich, keinen, wenn ich hier gucke, der noch gar keinen Fehler
keiner.
Gemacht hat.
Genau.
Ist hier keiner. Nee, fehlerfrei sind nur die beiden vor dem Mikro hier. Oh.
Hast du es falsch rumstehen?
Ja, ja, ja. Ja, hast du übrigens vorgelesen? Ein Tor, eine ja, Vorlage ja. Und nur eine gelbe. Ja. Also wirklich sehr, sehr ähnlich zu Tim Möller. So was die Statistiken angeht. Aber ja, halt einer, der zweiten Mannschaft auch sehr, sehr gut tun wird. Da hat er auch wirklich über 90 Minuten gespielt in der Zeit, wo er dann ja da spielberechtigt war sozusagen. Und das war auch eher zum Ende der Hinrunde dann. Gut, kommen wir zu Führungsspieler.
Und zum Anwärter auf den Leugers Award.
Ja, genau, das ist Luis Spreckelmeier natürlich. 13 Einsätze, 1094 Minuten, 2 Tore, 1 rote Karte und 1 5. Gelbe. Deswegen auch so wenig Einsätze. Die rote Karte, übrigens auch noch ein Skandal, wenn man noch mal ehrlich ist, wenn man sich noch dran zurückerinnert, auch ins Bremer SV-Spiel war das. Ein brutales Foul, definitiv. Der Gegenspieler musste ausgewechselt werden, deswegen ist der Verband wahrscheinlich auch eskaliert. Aber ehrlich gesagt, 4 Spielsperre ist absolut zu viel gewesen und eigentlich ein Skandal, wie gesagt schon. Aber ja, deswegen halt 5 Spiele verpasst mit der 5. Gelben dann noch. Also deswegen auch so wenig Einsätze. Aber halt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Immer, man hat so ein bisschen immer so das Gefühl, wenn nur Spreckelmeier nicht am Platz ist, fehlt es so ein bisschen an ja, der ordnenden Hand in der Defensive. Deswegen definitiv Führungsspieler. Und das ist ja auch schon verwunderlich, weil er noch sehr jung ist, aber der übernimmt schon Verantwortung. Übrigens, das ist alles subjektiv, ne? Ob die jetzt Führungsspieler sind im Team oder so, das können wir natürlich nicht, wir sind selten in der Kabine, können das dann dementsprechend, aber das sind so die, was mir jetzt vermittelt wurde mit von der Hinrunde jetzt oder von dem letzten Jahr. Deswegen, aber auch dieses halt, wenn er nicht auf dem Platz ist, dann fehlt halt irgendwas. Das war ein Havelse, als er ausgewechselt wurde. Wir haben halt gegen Oldenburg 2-0 verloren, wir haben, glaube ich, auch gegen Lübeck verloren, als er nicht dabei war. Der einzige Sieg war das, oder nee, stimmt nicht, aber ein Sieg war das 5-2 gegen Hannover, aber das war ja auch ein bisschen vogelwild, wer sich noch dran erinnert. von daher wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, einfach ein Top-Neuzugang und ein Top-Innenverteidiger. Und wirklich einer, der sich sofort sozusagen in den Mannschaftsrat, wenn es ihn gibt, reingespielt hat, würde ich sagen.
Ja, dann kommen wir zum alten Eisen.
Zum alten Eisen, genau. Der Co-Kapitän ist jetzt hier aufgeschrieben. Ist natürlich klar, dass ich ihn hier drin habe, aber da kann ich gleich auch ein bisschen was zu sagen. 15 Einsätze, also WDF-CF, für den einen, der es vielleicht nicht weiß. 15 Einsätze, 1168 Minuten, 4 Tore, 3 davon per Elfmeter und 2 Vorlagen. WDF-CF, finde ich, hat auch einen Schritt nach vorne gemacht, so was diese Führungsqualitäten angeht. Ich glaube, und das meine ich halt auch im Podcast mit der NOZ, im Rasenschnack war er ja auch schon mal zu Gast und fand ich da, was er da so gesagt hat, schon sehr hat Zeug davon, dass er ein guter Kapitän ist oder Co-Kapitän und ich finde auch, wenn man das so sieht auf dem Platz, gibt er seine Anweisungen verbal und auch per Handzeichen. Von daher glaube ich halt schon, dass er da als alter Hase, genau wie du es sagtest, diese sehr, sehr junge Mannschaft auch wirklich
führen kann. Ja, es lag im Prinzip an ihm, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, als die Saison startete, die neue Mannschaft da war halt irgendwie auch ganz klar, wenn du einen haben willst, der ein bisschen Erfahrung vom SV Meppen mitbringt, dann ist es halt Willi in dem Augenblick.
Auch auf jeden Fall mehr als Bruno Soares zum Beispiel, der auch nach Willi verpflichtet wurde, aber Bruno ist halt erst ein halbes Jahr da gewesen zu dem Zeitpunkt, ne, von daher.
Ich wollte gerade sagen, Willi ist doch länger beim SV als Bruno.
Ja, mancher. Deswegen Willi auch eher als Bruno, so meine ich das. Weil Bruno ist ja auch ein alter Sack.
Ja,
nee. Könnte man in dem Sinne auch.
Erfahren meine ich jetzt, erfahren beim SV Meppen. Ach so, ja, okay. Also es ist schon der mit der meisten Erfahrung beim Verein. Und natürlich bist du dann in diese Position ein bisschen reingedrückt. Da wird mit Sicherheit die Handschrift des früheren Trainers drin sein, die ihm das nahegelegt hat, gesagt hat, so ist es jetzt an dir, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen auf dem Platz. Mhm.
Und das aber er ist daran gewachsen, würde ich sagen.
Genau, das hat sehr gut funktioniert. Gerade am Saisonstart, in den ersten Spielen, hat er mir sogar noch besser gefallen als hinten raus. Mhm. Man merkte halt, dass er sich dann ein bisschen mehr auf die Dirigentenrolle spezialisiert hat.
In der Defensive ist das vielleicht wahrscheinlich so ein bisschen, dass du da eher
am Anfang hat er halt mehr gepusht nach vorn und jetzt ist er so in der Dirigentenrolle halt drin, sag ich jetzt mal. Mhm. Was halt auch definitiv nicht negativ gemeint ist, sondern er macht da einen guten Job und deswegen ist er mit Sicherheit richtig in dieser Kategorie und zu Recht da aufgeführt.
Ja. Genau. Und jetzt kommen wir zu einem Namen. Am Anfang der Saison hätte ich das nicht gedacht, dass der, wenn ich da schon an den Hinrundenrückblick gedacht hätte, dass er in diese Kategorie auftaucht. Und das ist Marek Janssen. Marek Janssen, finde ich, hat, okay, kommen wir erstmal zu dem Teil. Also 18 Einsätze, damit die meisten, wenn ich das noch, wenn ich da meine Dings durchgucke. Okay, ja. Zusammen mit seinem Kumpel. 18 Einsätze, 1511 Minuten, 13 Tore und 3 Vorlagen. Ja, mit Abstand Topscorer unserer Mannschaft. Ja, Marek Janssen am Anfang der Saison natürlich durch dieses sehr negative, aber einfach auch wahrscheinlich auch sehr ehrliche Interview aufgefallen, habe ich dann auch schon gedacht, okay. Ich will
das gar nicht mehr thematisieren
jetzt. Ja, nö, ich finde, man kann das thematisieren, weil man sieht ja einfach, welche Entwicklung er genommen hat da. Von daher, ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch das Gefühl, okay, er will unbedingt weg, er hat gar keinen Bock auf Regionalliga und möchte unbedingt dritte Liga spielen, sieht sich vielleicht auch ein bisschen als was Besseres als das Team, was gerade ist, aber ehrlich gesagt hat er halt den Finger in die Wunde gelegt. Es ist natürlich richtig, sowas spricht man eigentlich intern an und nicht mit der Zeitung, aber ist ja dann auch wurscht. Aber auch durch Adrian und dieses Zusammenspiel wahrscheinlich oder dieses Vertrauen, was man sich gegenseitig aufbringt, sieht man ja auch, wie er daran gewachsen ist. Und ich glaube halt, sein erstes Tor hat er beim Spiel gegen St. Pauli gemacht, also in der Liga. Davor hat er im Pokal auch schon getroffen, aber halt unter Ernst Mindorp noch ohne Tor und unter Adrian jetzt halt 13 Tore. Also ist halt schon, ja, zeigt sich halt schon, dieses Vertrauen, was man ihm entgegengebracht hat, hat er zurückgezahlt. Und deswegen, ich finde halt auch, dass er halt einer ist, auch der, ja, gerade den jungen Spielern auch so ein bisschen zur Hand geht und ihnen hilft und so. Mag sein, dass das vielleicht nicht so ist, aber ich glaube halt schon, dass er in diese Führungsspielerposition reingewachsen ist.
Ja, ich würde ihn sogar vielleicht sogar noch einen höher sehen. Aber da kommen wir nochmal später zu.
Ja, also wie gesagt, die Kategorie, das waren die drei, jetzt kommt eine Kategorie, die habe ich wichtige Stützen genannt, weil da habe ich Spieler drin, die mindestens die gleich gute Leistung oder vielleicht sogar eine bessere Leistung bringen als die drei davor. Aber weiß ich jetzt nicht, ob man die schon als Führungsspieler sehen kann oder einfach nur als starke Spieler. Deswegen habe ich solche wichtige Stützen genannt. Das ist ein bisschen differenziert. Man kann die vielleicht auch alle in einen Topf werfen, das ist ja dann auch egal. Aber gut. Wichtige Schützen, zuerst habe ich Yigit Karadime aufgeschrieben.
Der auch. Könnte meiner Meinung nach auch unter Führungsspieler stehen. Also, wenn ich jetzt auch die Rest der Liste lese, wäre er für mich der Kandidat, den ich da noch vielleicht in die Führungsspielerriege aufnehmen würde. Denn der Junge hat mich besonders überrascht.
Ja.
Der hat richtig Eindruck auf den Platz geschildert. Jeder hatte erst so ein bisschen Sorge. Naja, wen holen wir uns da? Von diesen
komischen
Vereinsfarben her.
Resterampe Osnabrück, genau, ja. Hat man so gedacht. Was soll das denn jetzt? Aber nee, absolut nice. Nicht. Der Mann brennt.
Abgegangen wie ein Zäpfchen. Der macht hier einen richtig geilen Job. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir den in der Mannschaft haben.
Ja, immer in der C-Jugend, glaube ich, auch im Jugendleistungszentrum gewesen bei uns. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gab es, glaube ich, diese Schlagzeilen dann dazu.
Aber meine, ja. 16 Einsätze, 1214 Minuten und dabei sogar eine Vorlage, das spricht halt auch für sich und seine Qualität, die er da auf den Platz gebracht hat. Wenn er nicht in seiner Rolle perfekt aufgehen würde, dann hätten wir genügend Spieler, die ihn ersetzen könnten.
Richtig, genau. Deswegen auch. Gibt ähnlich wie Spreckelmeier auch dem Spiel in Ottensen, habe ich jetzt auch noch so eine Erinnerung, immer gute Ruhe und ist sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der 6 einsetzbar, hat eine sehr, sehr starke Ballbeherrschung, sehr starke Technik, womit er auffällt, also für den Spielaufbau sehr wichtig und unter Druck kann er dann auch den Ball kontrollieren und so. Das finde ich schon sehr wichtig. Ist nicht ganz so stabil wie ein Spreckelmeier, aber da sind wir wirklich, da sprechen wir wirklich nur über Nuancen und auch auf einem sehr hohen Niveau. Von daher, das will ich ihm gar nicht negativ ankreiden. Ich freue mich, dass er da ist, auch wenn er wahrscheinlich irgendwann wieder zu diesem komischen Verein zurückgeht. Aber wenn er hier einfach 100% gibt, soll er das machen. Dann nehme ich ihm das nicht übel, außer wenn wir irgendwann in Osnabrück spielen und er da ist, dann nehme ich ihm das für den Zeitpunkt übel, würde ihm aber trotzdem für seine Zeit beim SV Meppen danken. Je nachdem, wie man sich verhält, da gibt es ja noch andere Spieler, über die man reden könnte, die sich schlecht verhalten
haben. Egal. Aber kommen wir zu Marek, ihm sein Kumpel.
Genau,
ja. Mit einer lächerlichen Einsatzzeit, muss man ja sagen. 1509 Minuten, das ist ja, ich denke, Marek lacht ihn jeden Tag aus mit seinen 1511 Minuten.
Genau. Also Luca Prasse, der Bankdrücker von beiden natürlich.
Ja, genau. Der will ja gar nicht spielen, merkt man genau. Ja. Ne?
Ja, also da muss mehr kommen. Eigentlich ja. Luft nach oben muss er eigentlich
ist hin, wirklich ist so. Gerade Einsatzzeit, weiß ich nicht, wie er das wieder raushauen will im Rest der Saison.
Ja, genau. Also wirklich schwach, ganz schwach. Nein, natürlich nicht.
Starker Typ, starke Entwicklung,
18 starkes Einsätze
Eigengewächs.
auch einer aus der A-Jugend, gut, letzte Saison schon ein bisschen dritte Liga gespielt und da auch schon gut gespielt, auch schon angedeutet, dass er halt für die Zukunft des SSV Meppen stehen könnte. Ne? Aber ja, 18 Einsätze, 1509 Minuten, wie du schon sagst, ein Tor und 4 Vorlagen. Und man muss es einfach immer wieder betonen, weil das vergisst man vielleicht ganz einfach auch, der ist eigentlich offensiver Mittelfeldspieler.
Ja.
Hat in der Vorbereitung offensiv außen gespielt. Spielt jetzt die ganze Saison als Rechtsverteidiger.
Ja.
Vor allen Dingen, das ist ja auch nicht irgendwie zwei Positionen, wo du sagst, ja komm, Stürmer oder hängende Spitze, ist egal.
Offenkundig macht er aber halt einen sehr guten Job, denn neben ihm und Marek kommt halt nur noch Bennett Schmidt dran mit der Einsatzzeit.
Ja.
Und das sagt eigentlich alles, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Vor allen Dingen, es ist ja echt krass einfach auch. Was Ligaminuten angeht, ist er vor Marek. Also nur durch den Pokal hat Marek die Nase vorn. Also in der Liga ist es, da ist Bennett Schmidt noch auf Platz 1.
Also so, okay.
Aber Luca Prasse mit 1342 Minuten, wenn man dem
Pokal ist aber auch wichtig,
sorry. Absolut, Pokal ja.
Ist halt nein, auch ich will es gar nicht vorzunehmen.
Ich will nur noch die gute Leistung. Die
fehlen halt, ne, nächstes Mal eher aus der Kabine kommen, dann haben wir es schon.
Ja, oder sich einfach weigern, auswechseln zu lassen. Das ist auch so, mal gut für die Stimmung im Team.
Das kommt gut an, mein Trainer.
Nimm den Marek raus.
Eben noch schnell die Schuhe zubinden und guck, immer so auf die Uhr gucken und sagen, ah, die Minute, wenn sie voll gelaufen ist, dann gehe ich runter.
Wir sind wahrscheinlich jetzt auch schon vereinbart, also beim nächsten Heimspiel, Marek spielt nicht von Anfang an, sondern erst ab Minute 5.
Oh ja, genau. Ja, so wie bei Tilos Abschied, so, das war ja auch.
Ja, ja,
ja. Aber es war cool, das war ein epischer Moment. Absolut.
Ja, genau.
Ja.
Finn Seidel.
Warte mal, willst du Luca Prasse einfach schon abseilen?
Scheiße, jetzt ist es nicht durcheinander geworden.
Ja. Also ich möchte Luca Prasse einfach nochmal auch loben, ist so für mich so ein bisschen der Inbegriff.
Das hätten wir schon getan.
Inbegriff der Entwicklung, die das Team nimmt und die er genommen hat. Ist vielleicht auch jemand, wo gerade auf Finn Seidel gekommen ist. Luca Prasse, der ja auch die Position eigentlich von Finn Seidel spielt und der dann vielleicht da hinkommen kann, wenn wir gleich noch über einen anderen Verletzten reden, der in der Rückrunde wahrscheinlich wieder dazukommen wird. Aber ja, sprechen wir von mir aus erstmal über Finn Seidel, ja. 14 Einsätze, 974 Minuten, 2 Tore, 9 Vorlagen, damit natürlich mit Abstand der mit den meisten Vorlagen. Und ja, aktuell halt wahrscheinlich mit Saison aus sehr, sehr schwer verletzt, Kreuzbandriss, glaube ich sogar einfach. Und ja, das ist halt die schwerste Verletzung, die es im Fußball so gibt.
Also Saison aus sagst immer nur du. Selbst der Trainer hofft noch auf ein Comeback in dieser Saison.
Du, ich hoffe da auch drauf, aber ich gehe da ehrlich gesagt nicht von aus. Und ich glaube,
wir warten es ab von mir aus. Aber ich glaube halt, selbst wenn der, wenn Finn noch fit ist, ich würde lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass man dann vielleicht auch die nächste Saison so ein bisschen aufs Spiel setzt. Aber da werden Ärzte drauf gucken, die werden es besser wissen als ich. Die werden es besser einschätzen als ich, hoffe ich. Und von daher, ja, aber Finn Seidel auch am Anfang der Saison quasi komplett raus gewesen. Deswegen ja auch nur 900 Minuten, 974 und 14 Einsätze. Aber am Anfang der Saison ein bisschen raus gewesen und halt mit dem Spiel gegen St. Pauli, wo er ein Traumtor und glaubt, die anderen beiden Tore vorbereitet hat, oder eins davon zumindest, ja, sich so ein bisschen angemeldet hat, so in der Regionalliga und gesagt hat, hallo, ich kann auch Fußball spielen, seitdem eigentlich nicht mehr wegzudenken gewesen aus dem Offensivspiel und aus der Startelf. Und von daher, ja, absolut wichtige Stütze gewesen, die es jetzt halt gilt zu ersetzen in der Rückrunde. Wer weiß, ob da noch der Neuzugang, der jetzt wahrscheinlich bald verpflichtet wird, Marvin Benjamins, kann auch mir ausspricht, von Preußen Münster, ob das die Position ist, wird sich dann zeigen. Oder halt aus dem eigenen Stall wird sich zeigen.
Genau. Dann kommen wir mal zu unserem Second Goal Getter.
Genau. Übrigens, wir haben Christopher Schepp. Wenn man mal guckt, wir haben was so die beiden Stürmer angeht. Ich meine, auf Platz 1 der meistgeschossenen Tore ist Lars Gindorf mit 16 Toren. Dann kommt schon
18 steht da.
Steht 18?
Da steht 18.
Oh Mann, ey, ich kann das als, ja, das reicht 18, genau.
Schön, dass du trotzdem mir nicht glaubst.
Ich habe Augen.
Ja, besser als ich offensichtlich.
Das zweite muss ein Fehler sein, und zwar Stanislav Fehler, 13 Tore.
Genau, und Marek Jansen mit 11 Toren halt in der Liga. Die beiden Tore, die ich ihm noch gegeben habe, waren ja vom Pokal. Aber Christopher Schepp mit 9 Toren. Und zusammen haben die dann 19 Tore logischerweise. Und das ist das zweitbeste Duo, weil Lars Gindorf zwar einsame Spitze ist, aber dann kommt noch ein Sion Busch.
9 plus 13 sind 20 Tore?
Was? 9 plus 11. Also die 13 sind ja mit Pokal. Also das ist okay, ja in der Liga. Ja. In der Liga sind es halt 20 Tore.
Okay,
ja. Dadurch, dass das Platz 2 der Spitzenduos, Hannover 2 eher mit einer Spitze spielt und Sean Busch mit 9 Spielen und Lars Gindorf mit 19 Spielen, ist das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ob die wirklich ein Sturmduo sind, aber naja.
Trotzdem muss man sagen, wir, da er schon 18 Tore, die beiden zusammen 20, ist das so Platz 2. Und das ist aber trotzdem aller Ehren wert auf jeden Fall. Vor allem Christopher Schepp mit 16 Einsätzen, 1375 Minuten, 9 Toren und 5 Vorlagen. Also was das angeht, quasi immer Mr. Zuverlässig, kann knipsen, kann vorlegen. Eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Schepp und Janten, das ist, was du am Anfang auch schon gesagt hast, so ein bisschen unser Sturmduo, was Dream Team, genau, Dream Team, was den Unterschied macht auch aktuell, muss man sagen. Also ja, wirklich stark. Schepp ausgeliehen von Arminia Bielefeld, kam halt auch ein bisschen später.
Gehen wir nicht zurück.
Gehen wir nicht zurück, genau, der bleibt
die einfach immer hier. Die bezahlen wir, die Mahngebühren, die da genau auftauchen.
Das kann ja nicht so hoch sein.
Nee, 5 Euro sind dann meistens irgendwie oder so, wenn ich an eine Bücherei denke.
So ähnlich ist es, glaube ich, auch, ja. Ja, deswegen, vielleicht lässt sich Arminia Bielefeld, weil er da ja gar nicht zum Zug kommt, ja auch ein bisschen überreden, dass er vielleicht noch ein Jahr länger hier bleiben kann. Und wenn Chef bleibt, bleibt ja, Jansen auf, vielleicht auch noch.
Offenkundig muss er noch ein bisschen lernen, weil der Jansen ist ja noch besser, nicht?
Richtig. Also ja, hat mehr Tore. Also Chef wird dann jetzt aber sagen, aber ich habe doch viel mehr Vorlagen. Zwei mehr, aber gut, egal.
Ja, Vorlagen kannst du auch in der Drogerieabteilung kaufen. So, dann kommen wir jetzt noch zu der Kategorie.
Christopher Schepp übrigens, um das
kommen wir nicht dazu,
genau. Alles klar. Ich wollte zu Schepp noch sagen, warum hast du den ja nicht unter Führungsspieler reingepackt? Habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Ich finde aber, dafür ist er eigentlich, er liefert, aber er so als Leihspieler erstens
ich und ihn
zweitens
auch
ist er vielleicht dafür einfach nur zu sehr Fußballer, der die Jungs vielleicht.
Er ist halt nicht sichtbar genug auf dem Platz dafür,
um ja Führungsspieler zu sein. Das ist nicht böse gemeint, das ist auch gar keine Kritik und so, das ist einfach nur was wir so wahrnehmen dann in dem Fall. Und auch nichts, was jetzt heißt, oh, der muss jetzt unbedingt auch Verantwortung auf dem Platz übernehmen, ist vielleicht auch gar nicht sein Job. Es sind halt andere da, die das können.
Reicht ja, wenn jede Abteilung einen hat.
Ja, eben, genau, so ist es. Ja. Von daher, deswegen habe ich ihn da gemacht, aber ich bin absolut zufrieden mit der Entwicklung, die er genommen hat und finde es geil. Ich habe ja die beiden, Jansen und Schepp, haben ja auch in Lohne schon zusammengespielt. Und ja, das Erfolgsduo ist jetzt in Meppen wieder vereint und liefert. Ja. So, die nächste Kategorie ohne Wertung. Da sind dann Spieler drin.
Ja, deren Einsatzzeiten halt so gering sind, als dass du da halt vernünftig eine Einschätzung geben kannst. Wo man auch sagen kann, ich mache jetzt mal den zweiten vom ersten. Die zweite Position schockiert mich jetzt schon dermaßen. Ja. Jonas Fädel. Ja. Also ist mir selber gar nicht so stark bewusst gewesen, dass er halt nur 4 Einsätze mit 97 Minuten hatte, zweimal in der Startelf gestanden hat, sondern ansonsten irgendwie immer verletzt war.
Der einzige quasi hier, oder ne, einer
von zwei. Was mich super schockiert. Ich weiß noch, wie wir über ihn geredet haben und wie wichtig er für unser Team sein wird und sowas alles. Und es heißt jetzt nicht, dass er nicht wichtig fürs Team ist, der Kapitän.
Ja.
Wohlgemerkt. Aber man muss schon doch wieder auf ihn verzichten. Es ist halt der Kapitänsfluch, den der SV Meppen halt immer hat.
Ja.
Da ist er halt auch wieder. Nächstes Mal müssen wir tatsächlich vielleicht einen von außerhalb kaufen, der überhaupt nicht gut ist und den Kapitän nennen.
Ja, oder wir sagen einfach, Putti ist Kapitän. Und ja, genau. So passt. Genau, Putti und Erik sind natürlich nicht mit drauf auf dieser Liste. Weil
das sind ja auch Trainer.
Trainer, ja. Putti jetzt deutlich mehr Spieler als, er hat in den Trainings, Testspielen ja auch, in zwei zumindest, also eingewechselt worden. Jetzt gegen Wuppertal weiß ich nicht hundertprozentig, aber wäre mir wahrscheinlich aufgefallen. Aber gut. Julius Pünd ist auch noch drin, ja.
Den haben wir ja schon gut besprochen. Er hat halt einen Einsatz gehabt durch Krankheit von Bennett Schmidt.
Gutes Spiel gemacht, aber reicht noch nicht für eine genaue Bewertung meiner Meinung nach. Joe Klöpper noch drin, auch seine beiden Einsätze eher zum Saisonbeginn gehabt, 58 Minuten, zwischendurch auch mal eingewechselt worden, um ein bisschen Zeit von ihr zu nehmen, aber ja, richtig viel Spielzeit hat er nicht gekriegt. Luis Gravemann,
genauso. Ich wollte sagen, noch viel weniger Spielzeit gekriegt mit 16 Minuten.
Genau, zweimal eingewechselt, aktuell auch verletzt. Ist mit ins Trainingslager geflogen, hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er das Spiel gemacht hat, aber die letzte Erinnerung, die ich hatte, war eine etwas schwerere Verletzung und deswegen weiß ich nicht genau, wie er jetzt schon eingreifen kann. Ja, Tjerk Reinhardt wird nicht mehr eingreifen können, der ist der nächste auf meiner Liste. War Einsätze 47 Minuten, auch zweimal eingewechselt. Wurde aktuell operiert, auch an der Schulter. Muss auch mal schauen, wie er dann, ob er die Saison noch zurückkommt. Und wenn, dann ist er wahrscheinlich auch einer, der dann in der zweiten aufgebaut wird, was aber auch nicht schlimm ist, meiner Meinung nach. Genau Joshua, wie der nächste.
Ja. Joshua Simonai, 2 Einsätze mit 32 Minuten, war halt auch zweimal auf dem Platz, zweimal eingewechselt worden.
Aber auch am Anfang der Saison.
Genau. Und
dann auch lange raus gewesen, wahrscheinlich auch länger verletzt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auch bei der zweiten nur Auswechselspieler oder Einwechselspieler bis euch gewesen. Sonst in der letzten Saison eine große Stütze gewesen, hatte ich jetzt auch gedacht, dass er vielleicht auch den nächsten Schritt schon machen könnte, aber ja, durch Verletzung dann zurückgeworfen, ist halt ärgerlich gelaufen und genauso ärgerlich der letzte oder der vorletzte auf der Liste. Ich habe noch
ist der letzte auf der Liste. Das letzte steht da noch nicht.
Ja, das reden wir dann gleich drüber noch. Also ich habe auch noch einen für ohne Wertung, aber ich habe Olli Holthaus vergessen, nehmen wir den jetzt erstmal zu rein. Er hat, glaube ich, 4 Einsätze und 8 Minuten, wenn ich das noch richtig nachgeguckt habe heute.
4 Einsätze, 8 Minuten?
Ja.
Das ist auch ein Ligarekord wahrscheinlich.
Naja, nee, ist halt so auch jemand, der dann von der zweiten abgezogen wird, weil wieder wenig Einsatz im Kader waren, oder wenig Mann im Kader. Ist halt dann blöd, wenn er bei der zweiten fehlt, aber wer weiß, man weiß ja immer nie, wie es mit Verletzungen aussieht, deswegen muss der halt mit. Und ich glaube halt auch, dass er auch durch das Trainingslager sehr profitiert hat und vielleicht sogar eine wirkliche Alternative sein kann, aber schauen wir mal.
Und last but not least, Niklas Wessel steht noch auf der Liste mit einem Einsatz, 61 Minuten gespielt.
Das war auch ein richtig, richtig starkes Spiel gegen Drochtersen. Dann sich das Schienbein gebrochen, jetzt wieder fit, glaube ich. Also ja, hat jetzt auch gegen Wuppertal gespielt, hatte, glaube ich, auch die Chance zum zwischenzeitlichen 1:1. Ist, glaube ich, jemand, der die Prasseposition übernehmen kann, wieder übernehmen kann, da war er eigentlich, und das Prasse dann auf die Seidelposition geht. Das sind halt die Dinger, wo ich denke, wenn das funktioniert, bei Wessels weiß man natürlich nicht, war das jetzt eine Eintagsfliege, ist das jetzt wirklich was er bestätigen kann, diese Leistung. Ich habe richtig Bock auf den Jungen, muss ich sagen. Ich glaube halt wirklich, dass das unser Neuzugang wirklich werden kann aus dem eigenen Stall, der jetzt zurückkommt. Aber ich will auch nicht zu viel Druck aufbauen. Das haben wir letzte Saison mit Luka Tankulic gemacht und das hat auch nicht so richtig funktioniert. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass er wieder fit ist und ich freue mich, ihn wieder spielen zu sehen. Jetzt gegen Kiel dann. Wahrscheinlich.
Okay, dann kommen wir jetzt zu
wirklich einer Kategorie, die freigelassen wurde. Und zwar die letzte Kategorie für den heutigen Tag. Da sind wir auch schon durch.
So viel können wir spoilern schon mal. Den Namen werden wir schon gehört haben,
weil
wir
alle Spieler
besprochen haben. Überlegt, okay. Aber wir sagen jetzt den Spieler der Hinrunde für uns. Und zwar jeder für sich ja quasi. Genau. Und in dem Fall würde ich sagen, Ladies first.
Ja, dann fangen wir. Nee, ich fange gerne an. Ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht.
Ich habe ein bisschen Angst, dass du den gleichen sagst, glaube ich aber nicht.
Ich glaube es auch nicht. Aber vielleicht, wenn man meine Ausführungen gehört hat, kann man es. Ehrlich gesagt, witzigerweise habe ich aber zwischen, während wir jetzt hier gesprochen haben, auch schon überlegt, ob ich noch wechseln soll. Aber ich wechsle nicht. Und mein Spieler der Hinrunde ist Luis Sprechelmeier.
Ja, witzigerweise habe ich mir das gedacht, ja. Also witzigerweise habe ich mir gedacht, dass du den nehmen wirst, ja.
Ja. Ja, deswegen, ich finde wirklich allein durch die Tatsache, dass dass er halt wirklich so sich so unverzichtbar gemacht hat durch seine dass sich gezeigt hat, wenn er gefehlt hat, dass es dann doch irgendwas fehlt im Team, finde ich schon, dass ich ihn dafür nehme. Klar, ich meine, es gibt auch Spieler wie Marek Janssen und Christopher Schepp, die man vielleicht jetzt auch als Stürmer jetzt so ein bisschen reinwirfen könnte. Wenn die fehlen, das wirst du wahrscheinlich auch merken. Aber ich finde halt doch, dass jemand, der so reingeworfen wird, gut, ehrlich gesagt, kann das fast, wie gesagt, ich habe auch über Luca Prasse gedacht, wirklich auf einer anderen Position, aber ich habe mich jetzt für Luis Sprechelmeier entschieden, weil er für mich wirklich immer zeigt, wenn der Mann auf dem Spielfeld ist, der hält den Laden hinten so ein bisschen zusammen. Wir kriegen zwar immer Gegentore, aber immer eins weniger als die Gegner und dafür ist er halt auch eher sehr wichtig für.
Okay. Soll ich?
Ja, klar, gerne.
Oder? Mein Spieler der Hinrunde ist, und auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen Hate auf sich zieht, finde ich, er hat diese Benennung auf jeden Fall von mir durchaus verdient, ist Marek Janssen, der sich erst sehr unbeliebt gemacht hat vor Beginn der Saison, kann man ja einfach nochmal so sagen. Bei dem es letzte Saison halt auch noch nicht so rund lief bei uns, bei dem ganz offensichtlich jetzt der Knoten geplatzt ist und bei alledem, was er gesagt hat und wie er sich verhalten hat oder auch was auch immer, sein Herz auf den Platz legt, alles dafür gibt, dass wir hier die Tore bekommen und mit einer Zahl von 13 Toren, 13 waren es insgesamt, ne, mit dem Pokal,
genau. Ja, genau.
Ganz deutlich auch macht, ja, ich spiele Meppen und ich spiele in Meppen und ich will hier auch gewinnen.
Ja.
Und ohne ihn sehe es mal ganz anders aus, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich glaube auch, ohne ihn machen wir uns auch nichts vor, würde ein Christoph Schepp auch noch nicht bei 9 Treffern stehen, vermutlich. Und meiner Ansicht nach einer, der hier richtig ins Team reingewachsen ist, aber den ich einfach nur bitten kann, hoffen kann, dass er weiterhin zum SV Meppen gehört, denn er ist eine richtig, richtig wichtige Stütze, meiner Meinung nach.
Ja, ja, nee, wie gesagt, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, aber ich, ehrlich gesagt, das ist ein subjektives Ding. Man kann auch mit Karademir argumentieren, selbst obwohl wenn wir ihn ein bisschen kritisiert haben, vielleicht will man auch mit Bennett Schmidt argumentieren oder so. Das sind alles so Sachen, das kann jeder für sich sehen. Ne?
Genau.
Oder halt Daniel Benke, ne, wegen seiner kurzen Einsatzzeit trotzdem so viele Scorerpunkte.
Wir haben hier im Prinzip heute das gemacht, was wir sonst auch immer machen, nämlich unsere eigene Meinung kundgetan und nichts anderes. Das
genau.
Ist einfach so. Muss man ja plump mal sagen.
Ja.
Ob sie eben passt oder nicht, ist die nächste Frage. Gerne
die. Und das heißt ja auch nicht, nur weil jetzt Luis Sprechelmeier der Spieler der Hinrunde geworden ist, in unserer Meinung, jetzt kann ja noch jeder der Spieler der Rückrunde werden.
So.
Ne? Und Jetzt heißt es Titel verteidigen und alle an alle anderen Spieler der Rückrunde werden.
Wir sind aber natürlich sehr auf eure Diskussionsbeiträge dazu gespannt und freuen uns auch von euch zu hören, wo ihr sagt, na, für mich ist aber jemand anders eher Spieler der Hinrunde und sowas alles. Haut es raus, schreibt uns, gebt uns Kommentare. Wir haben einen PayPal-Link, da könnt ihr uns auch mal wieder was spenden. Es wird auch mal Zeit, das wieder aufrufen. Wir haben ein neues Jahr, wir haben neue Rechnung, die bezahlt werden muss. Und also wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Kontaktaufnahme. Ja, ich würde sagen, das war unser Hinrundenrückblick.
Ich glaube, wir finden, wir haben alles besprochen. Vielleicht haben wir was vergessen. Da können wir uns dann auch gerne darauf hinweisen.
Falls wir was vergessen haben, Pech gehabt.
Genau, sonst schreibt auch gerne rein, was wir vergessen haben. Was waren eure Lieblingsspiele? Wo muss der SV Meppen sich verbessern? Warum steigen wir auf? Das auf jeden Fall reinschreiben. Und dann, wenn das eine gute Idee ist, leiten wir das an den Alipo weiter. Und dann
das tue ich nicht. ich will ja, dass er mit Sixpack am Ende der Saison bei uns steht. So. alles klar. Dann mag es das für heute gewesen sein. Wir hören uns alsbald wieder, denn wir haben noch eine Woche Pause, dann geht's schon wieder los.
Stimmt.
Bis dahin.
Ciao.